Hallo, es ist Dienstag, es ist Football-Quark, es ist 8:09. Nehmen wir diese Aufnahme jetzt auf, deswegen viel Spaß bei einer ganz besonderen Folge. Football-Quark, viel Inhalt, wenig Masse. Wir sind live und ich hoffe, dass wir nicht im dreifachen Hall zu hören sind.
Du, das hoffe ich auch. Das wäre sehr zu begrüßen, wenn das nicht der Fall wäre.
Das hat mich letzte Woche tatsächlich ein bisschen geärgert, muss ich sagen, weil die Aufnahme war echt stark und
vor allem witzig. Ich weiß nicht, wer es mir geschrieben hat. Björn hat es mir, glaube ich, geschrieben.
Ja.
Sag mal Torben, dass er halt. Ich habe es im Auto auf dem Rückweg gelesen, als wir beide zurück in die Heimat gefahren sind. Ich so,
das war jetzt zu spät.
Nicht mehr.
Ja, er hat es mir tatsächlich auch geschrieben, aber ich dachte mir so, Björn, glaubst du wirklich, dass ich während der Aufnahme auf mein Handy gucke?
Es ist auf Flugzeugmodus, nur zur Info an dieser Stelle, wie alle anderen Geräte, die nicht involviert sind.
Also wenn ihr uns schreiben wollt, dann chattet mit uns.
Chattet mit uns über Twitch. Schreit uns an.
Schreit uns an, bitte.
Caps Lock on.
Nein, aber bitte schreit uns nicht an. Wir sind sensibel.
Ach, naja. Wir stecken das weg.
Naja, das ist ein guter Übergang.
Resilient.
Ja, du vielleicht. Aber es ist ein guter Übergang zur Sonderfolge. Ja. Wir stecken das weg, Schwäche zeigen und so weiter. Die Sonderfolge ist online gegangen. Ist seit Freitag online, der zweite Teil. Diesmal dein Interview mit Björn Thies. Wie war's?
Ja, also streng, es ist ja ein bisschen verwirrend, weil es ist der dritte Teil in unserer Reihe Mentaler Druck im Leistungssport, aber es ist der zweite Teil mit Björn Thies, nachdem die erste Folge aus der Reihe auch mit ihm war, jetzt auch die dritte, so, um das mal abzurunden.
Die zweite ist mit Miriam Kohlhaas gewesen.
Genau, nach unserem Roadtrip Richtung Düsseldorf, das war auch ein Erlebnis. Nee, aber mit Björn, das war eine spaßige Folge. Also spaßig, so spaßig, wie das Thema sein kann. Aber wir haben praktisch das, was in der ersten Folge ging, es ja primär darum, was können Vereine unternehmen, wie kann man Strukturen verändern, wie kann man die Coaches weiterbilden, damit die dann das Team dahingehend formen können. Und in dieser Folge geht es um Tipps und Tricks. Was könnt ihr machen, wenn ihr auf dem Feld steht, denkt zu viel nach, habt Selbstzweifel, Ängste vielleicht, das nächste Play zu verkacken, was auch immer. Was könnt ihr in dem Moment machen, um euch zurück in den Moment zu holen? Ja, und da hat Sportpsychologe Björn Thies von uns sehr geschätzt, euch ein paar Tipps an die Hand gegeben. Hört es euch an, lohnt sich. Ich selber kann aus eigener Erfahrung, weil ich ja mit Björn zusammengespielt habe, sagen, dass ich die Tipps teilweise angewendet habe und sie haben mir in den Spielen immer sehr geholfen. Also hört rein. Aber apropos Sonderfolge.
Unsere Sonderfolgen lohnen sich grundsätzlich.
Ja, aber apropos, das ist ja für dich hier nicht die erste Aufnahme heute. Das ist nicht dein erstes Rodeo heute
im Football-Universum,
Football-Quark-Universum.
Hey, heute ist Aufnahmetag bei mir. Da muss man ganz klar sagen, ich hatte heute hier im Büro auch Besuch von Thorsten Sell und dem Kumpel von Thorsten Sell. Aber bei der Aufnahme war dann, aufgenommen hat nur Thorsten, weil der Kumpel von Thorsten ist Spieler bei Wien Wiesbaden und war auch immer Erstligaspieler von Eintracht Braunschweig. Er ist irgendwie jetzt über die Feiertage bei ihm, darf aber sozusagen, er hätte das absprechen müssen, weil ich wollte ihn eigentlich gleich verhaften und sagen, hier, komm dann hier gleich Football-Quark, hier kannst du dich gleich mal dazustellen. Mentaler Druck kennst du im Fußball auch, let's go.
Ja,
let's go. Aber er hat gesagt, ja, prinzipiell wäre er auch dabei gewesen, aber die müssen das halt wirklich absprechen.
Ach echt?
Ja, können nicht einfach so Interviews geben oder so und deswegen hat das nicht geklappt, aber es soll die Folge gar nicht kleinreden. Kommt am 24. Heiligabend, unser Weihnachtsspecial, auch in der Reihe Mentaler Druck im Leistungssport. Dann geht es tatsächlich auch ein bisschen in die Richtung, wie schaffe ich denn den Übergang, wenn ich nicht mehr spielen will? Gibt es einen Punkt des Absprungs? Ist es in Ordnung, überhaupt aufzuhören, bevor man nicht mehr kann? Weil manche sind ja gezwungen, einfach aufzuhören, weil sie ja nicht mehr laufen können.
Ja.
Aber man kann ja auch einfach mal einen gesunden Abgang hinlegen.
Und manche hören dann halt trotzdem nicht auf.
Ja, natürlich.
Ja. Und wann wird es vielleicht auch gefährlich? Wann muss man für sich selber einsehen, dass die Zeit vorbei ist? Mega spannendes Thema. Praktisch ja unser Weihnachtsgeschenk an euch.
An euch, an eure an die Quarkies.
An die Quarkies.
Nice. Ich weiß gar nicht, ob wir die Quarkies sind.
Das weiß ich auch nicht so ganz.
Oder unsere Zuhörer, die Quarkis sind. Ich weiß auf jeden Fall,
dass das hart geklaut ist. So. Aber es war nicht unsere Idee.
Nee, ist von Raphael Lanus, der hat uns das so genannt.
Können wir ja nichts für. Also sorry an alle Hackis. Die Quarkis machen Konkurrenz.
Ja, ey, gut, aber komm.
Wir sind vegan. Nein, sind wir nicht. Wir sind vegetarisch.
Wir sind gerade so vegetarisch und wir sind wahrscheinlich nicht mal aus Weidemilch.
Doch, safe ist Bio.
Ja.
Wir sind ein Bio-Podcast.
Ja, ich wäre dafür.
Wir sind Hafer. Wir sind Haferquark. Gibt es sowas?
Es gibt Hafer. Bestimmt, ja, bestimmt. Ja, oder wir sind Skier. Also die Hipster-Variante von Magerquark.
Schmeckt auch geil.
Finde ich nicht. Ich finde auch Magerquark schmeckt nicht geil. Also puren Magerquark finde ich nicht lecker. Ich finde puren Skier nicht lecker. Das schmeckt immer nur alles mit Geschmack oder irgendwelchen Sachen, die du da reinschnippelst.
Ja, du hast recht. Vanilleskier schmeckt ganz nice.
Ja, genau.
Also wenn es schon den Geschmack hat. Ne?
Richtig, ja, denn Vanillepudding schmeckt halt auch.
Ja. Wobei ich hasse es. Kennst du es, wenn bei Pudding so die Haut sich drüber setzt?
Widerlich.
Widerlich. Ja, trotzdem. Allein, wenn ich den Löffel zum Rühren reinstecke und mir denke so, wie sollte man essen Haut? Egal.
Wieso hat dein Essen Haut? Warum hat das Fleisch, was du isst, Haut?
Ja, das ist ja, das war gleich der Äpfel mit Burnier, Tom. Ah, egal. Lass uns nicht über Haut auf unserem Essen reden.
Ja, also auf jeden Fall reinhören. Letzten Freitag Folge mit Björn Thies noch anhören und diesen Freitag Folge mit Thorsten Sell anhören. Und wir sind jetzt live. Wir haben hier irgendwie 5 Tests durchgeführt und hoffen, dass die Quali jetzt für unseren Livestream vernünftig ist. Ja. Unsere Podcast-Quali in Dienstags ist natürlich.
Ja, wer bei Twitch reinguckt, wir haben auch ein nices Setting. Ne? Das sieht schon sexy aus. Kann man nicht anders sagen.
An dieser Stelle.
Ja. Weißt du, wofür es auch Applaus geben darf? Du hast dir die Mühe gemacht, um das nochmal im letzter Satz zu den Sonderfolgen. Ja. Es gibt Playlists.
Ah, ja, stimmt.
Also wir haben inzwischen ja so viele Sonderfolgen. Das sind schon viele. Ich würde schon sagen, das ist relativ viele. Es
sind mehr als 2.
Und genau, das ist viele. So, es sind deutlich mehr als 2.
Es sind 6, 7. 7?
7.
7.
Haut hin, dass es 7 Folgen sind. Und die gibt es als Playlist. Wir haben eine Sonderfolgen-Playlist. Wir haben auch eine Playlist für die Reihe Mentaler Druck im Leistungssport. Also wenn ihr die mal nacheinander weghören wollt oder Zeit habt.
Genau, die heißt auch
im Auto sitzt.
Die heißt auch Mentaler Druck im Leistungssport und die unserer Sonderfolgen heißt einfach nur Offseason Doppelpunkt American Football.
Perfekt. Sucht sie, die Links haben wir auch in unserem Linktree, heißt das Ding so?
Ja, aber wo sind die da?
Sind die da nicht?
Nein, die sind da nicht. Hm. Aber ihr könnt uns bei Twitter folgen, da sind die da, sind die gepostet und so.
Da sind die gepostet. Sie landen auf jeden Fall regelmäßig in unserer Story.
Ja, richtig.
Also ihr findet den Link.
Auf jeden Fall.
Nice. Okay. So viel dazu, so viel Werbung in eigener Sache. Tauchen wir mal in Football starten?
Ja, ich habe dich noch gar nicht gefragt, wie es dir geht.
Oh, gut. Und dir?
Auch.
Können wir einen Haken dran machen.
So, perfekt.
Lass uns loslegen.
GFL. GFL. Marburg hat seinen Receiver verlängert. Aaron Seward, US-Amerikaner, ist jetzt sein 5. Jahr als Import in Deutschland. Das finde ich eigentlich immer ganz cool. Und der ist hier sesshaft geworden. Das heißt, der hat im Mai hier geheiratet. Also hier, mit hier meine ich halt in Deutschland geheiratet. Und ich habe mit einem Verantwortlichen von GFL-Teams gesprochen. Die wollen natürlich jetzt ganz viel Amerikaner und Imports verpflichten, die schon hier sind, weil A, die Flugpreise unglaublich gestiegen sind und B, sie aufgrund von Corona natürlich auch immer nie wissen, wie sind die Einreisebestimmungen gerade, wie sind die Quarantänezeiten und so weiter. Und deswegen ist es natürlich unglaublich wertvoll, einen schon bewiesenen, guten Spieler einfach hier zu halten und bei sich zu halten. Das ist jetzt sein 2. Jahr in Marburg, sein 5. Jahr in Deutschland. Er war vorher bei den Frankfurt Pirates und bei den Darmstadt Diamonds, also immer da auch in der Region geblieben. Und ja, freut mich, wenn Importer länger bleiben, freut mich, wenn Importer hier sesshaft werden und einfach Teil dieser Football-Community sind. Und für Marburg ist das, glaube ich, ein guter Schritt.
Ja, gar nicht so drüber nachgedacht, was Corona für Auswirkungen auf die Importverpflichtung in den deutschen Ligen hat.
Ja, deswegen hast du ja mich. Du.
Ja, wenn man wirklich mal so überlegt, so kleine Vereine, die wirklich von so ein paar Sponsoren leben und die müssen dann so ein Flugticket bezahlen, was auf einmal 3-mal so teuer ist. Oder die,
ich meine, naja, die kosten gerade wohl statt 300 Euro einfach mal 1,7.
Ja, verrückt.
Ja, also es ist nicht so einfach mal zur Hosentasche geschüttet.
Ja, das ist verrückt.
Ja.
Es sind so die kleinen, es sind so die Dinge, die man erst nicht auf dem Schirm hat, die zeigt, wie weit das teilweise geht, die Auswirkungen.
Ja, das ist krass.
Verrückt.
Dann, anderer cooler Punkt. Wir hatten neulich die Ravensburg Razorbacks erwähnt, weil die ein Stipendium veröffentlicht haben. Die haben jetzt noch was Krasses veröffentlicht. Die haben einen 3-Jahres-Vertrag mit einem Namenssponsor abgeschlossen. mit IFM. Sie heißen jetzt die IFM Razorbacks Ravensburg. Also nicht mehr die Ravensburg Razorbacks, sondern die IFM Razorbacks Ravensburg. So, IFM ist ein Hersteller für Sensor- und Automatisierungstechnik. Es ist aber nicht so, dass die jetzt auf einmal von nun auf jetzt auf einmal da Geld reinpumpen, sondern die sind schon Sponsor seit 2012, haben den Vertrag gleich auf 3 Jahre gesetzt und sind auch allgemein in der Region da, in dieser Bodensee-Region einfach aktiv. Und für die Professionalisierung von so einem Verein ist so ein Namenssponsor unglaublich viel wert.
Ja, auf jeden Fall.
Und als Branding ist es ja für die Region, ist ein Sportverein zu sponsern als Name. Jeder kennt die Brose Baskets in Bamberg. Jeder kennt die Helios Grizzlies in Hildesheim.
Ja. Ja, das bringt ja was, auf jeden Fall.
Jeder kennt Alba Berlin.
Ja, klar.
Und von daher, mega cool. Scheint in Ravensburg echt voranzugehen, was die Organisation angeht und was die Strukturen angeht. Sie finden halt auch immer wieder neue Wege, um halt auch Geld für sich ranzukriegen. Also das gefällt mir richtig gut. Weil wir halten ja hier immer über die GFL, dass da nichts kommt. Aber 2 gute Nachrichten in einer Woche. Und die dritte kommt sogar noch. Der Spielplan wurde veröffentlicht.
Früh, ne?
Früh.
Ausgegebenem Anlass. Also ich glaube, selbst in der normalen, ja, hätte ich früh gesagt, oder? Ich kann es gerade nicht einschätzen, aber weiß ich nicht. In einem normalen Jahr, was nicht Corona geprägt ist, wann ist denn da der Spielplan veröffentlicht worden?
Ja, das war immer so, wir haben immer so einen Rahmenspielplan gekriegt. Ja. So, halt ihr mal alle Wochenenden von Mai bis Oktober frei, so ungefähr. Ja. Und halt ihr am besten den ganzen April auch noch frei. Das war so der Rahmenspielplan. Aber jetzt das mit konkreten Ansetzungen, dass man eigentlich nur noch planen muss, ob Samstag oder Sonntag. Ja. Und man weiß ungefähr so, ja, die Rebels spielen immer sonntags und sowas. Manche Sachen weiß man.
Stimmt. Stimmt.
Ja. Und in Hildesheim spielt man immer um 16 Uhr am Samstag. Das hast du ja irgendwann drin. Also,
ja. Wenn
du nicht das erste Jahr in der Liga spielst, dann weißt du, wann die Teams spielen. Und bei Braunschweig ist es ja immer so eine Sache, da musst du mal auf den Fußballverein gucken, ob da irgendwie ein DFB-Pokalspiel ist oder ob die Zweitligasaison oder Drittligasaison noch ist im Fußball, weil die sich ja das Stadion teilen. Da kannst du mal zur Verschiebung gehen, aber ansonsten weißt du da eigentlich, wie die Spiele sind. Die haben jetzt wieder so einen Staffelmodus. Also du hast natürlich einfach immer 2 Ligen pro Liga. Und dann hast du ja noch 2 Gruppen pro Staffel.
Ja.
Eine Gruppe hat 4 Teams. Und aber, um hinterher die Playoffs rauszukriegen, wird wieder eine Gesamtliga geschaffen für die jeweilige. Also GFL 1 Nord hat eine Liga, die für die Playoffs relevant ist. Aber die Gruppen sind eigentlich nur wichtig, um rauszukriegen, wer hier gegen wen spielt und wie oft. Weil du innerhalb deiner Gruppe gegen jedes Team 2-mal spielst und gegen die andere Gruppe spielst du nur 1-mal. Aber halt 2-mal auswärts und 2-mal heim. Soll ein bisschen natürlich die Fahrtkosten reduzieren, soll auch die Liga so ein bisschen kompakter halten, was den Zeitraum angeht. Sie fängt nämlich 1 Monat später an als sonst. Also früher vor Corona ging es ja immer so Ende April los. Jetzt geht es halt am 21. Mai los. Also sparst sozusagen 3 Wochen und die reguläre Saison ist auch am 28.8. vorbei. Dann hast du 2 Wochen Pause, dann beginnen die Playoffs und der German Bowl in Frankfurt findet am 2. Oktober statt. Das heißt, du hast die ganze Liga so ein bisschen, so in circa 4 Wochen komprimiert. Führt natürlich auch zu einer erhöhten Medienpräsenz innerhalb eines Zeitraums, also gar nicht so verkehrt, marketingtechnisch gesehen, was den Mediendruck angeht.
Ja.
Tobi sagt das einfach nur, ja, laber mich nicht voll.
Vortrag zu Ende. Du hast das sehr, sehr gut dargestellt. Ich hab mich nämlich auch immer mit den Gruppen gefragt, also was soll das jetzt? Und jetzt betrifft es mich ja auch. Eventuell.
Eventuell.
Mal schauen.
Hast du noch keinen Vertrag unterschrieben?
Ich hab noch gar nichts unterschrieben.
Ja, dann war ja dein Spielerpass ist verlängert. Also den hättest du schon ablehnen müssen.
Mein Spielerpass bleibt wo er ist, so viel kann ich sagen. Aber der Rest steht noch so ein bisschen in den Sternen. Mal schauen.
Ja, wir gehen. Dominik May, wenn du das hörst, der Tobias möchte ja somit in die Verhandlungen gehen.
Ich hab
hast du schon mal verhandelt?
Für Football?
Ja. Ich habe auch immer nur Ja gesagt. Das war immer so, ja, wir würden dir das geben. Ja, okay. Ach so, okay.
Mies, ja. Ey, so. Ich spiele den Sport aus Leidenschaft und aus Spaß.
Ja,
so kann man es auch schön reden. Aber ich habe gesehen, Dome folgt uns auf Instagram seit heute, also vielleicht hört das ja wirklich.
Wäre angebracht, Grüße, auf jeden Fall.
Grüße
an dieser Stelle.
Oh, das haben wir, Chips Cola Facts. Kennst du das noch?
Ja, nein. Ja,
du darfst jetzt, das wäre jetzt auch sehr kontraproduktiv, wenn du einfach nichts mehr sagen dürftest. So. Torben,
so. So, jetzt darfst du los sagen. Danke, danke, dass ich in einem Podcast wieder reden darf.
ich habe einfach keinen Bock, den alleine zu halten.
Das ist scheiße. Richtig ekliger Monolog und dann gucke ich dich die ganze Zeit so an.
Boah, das kann man nicht. Wenn ich, weißt du, noch unsere News-Folgen, aber die wird teilweise länger aufgenommen als so eine Doppelfolge, weil ich ständig neu aufnehmen musste, weil du, wenn du so einen Monolog hältst, ist übelst ätzend.
Ich habe die einfach in einem One-Take jedes Mal gemacht.
Echt?
Nee, aber also ich habe nie mehr als zweimal aufgenommen, weil ich mir immer gesagt habe, nee, ey, komm. Das wird hier nicht besser.
Ja, und interessiert auch keinen. Also ja, nur also, du denkst, dass es dann nicht
ausreicht. Genau, das ist nämlich der Punkt.
So. Das reicht
meistens aus, deswegen muss man einfach so ein bisschen Gelassenheit an den Start kriegen, glaube ich.
Auf jeden Fall, der Spielplan ist online und du hattest vorhin gesagt, die GFL, wir haben die GFL kritisiert, aber jetzt kamen zwei gute News, aber die guten News müssen wir den Teams gut schreiben, nicht prinzipiell der Organisation GFL.
Ja. Na und?
Siehst du aber mal Post für sowas, wäre doch nice. Auf dem Instagram-Feed der GFL, irgendwie, wo man informiert, was in den Teams passiert.
Ja, keine Frage.
Falls das Verantwortliche hören, Social Media. Der Typ, der mir gegenüber sitzt, kann euch da ein paar Tipps geben.
Das ist richtig, das habe ich der GFL sogar mal angeboten. Damals noch mit Thomas Köpfer zusammen. Da haben wir der GFL das mal angeboten und gesagt, hey Leute, also wir machen das für Hildesheim eigentlich ganz gut. Wir haben da sogar eigene Interviewformate und so weiter. Und hat dazu geführt, dass sie das Design des German Boy Tickets ein bisschen umgestellt haben, was komischerweise dasselbe Design ist wie Wir sind Football in Deutschland. Das ist das, was Thomas und ich damals in die Wege geleitet haben. Also da wurden auch einmal Schriften komischerweise übernommen, aber das ist eine andere Geschichte.
Plagiat.
Tatsächlich waren das ja offene Schriften, also sind ja keine Lizenzen drauf gewesen auf den Schriften an sich, aber es war schon seltsam.
Aber es sah ähnlich aus vom Layout.
Na gut. Okay. Das war schon sehr, sehr kurios.
Im Zweifel für den Angeklagten.
Ja, ich will auch gar nicht sagen. Ich würde sagen, wir kommen zu ELF.
Ja.
Die Cologne Centurions haben vor einer Stunde Felix Losch von den Solingen Paladins verpflichtet. Bam. So. Ich wollte einfach nur sagen, hey, krass, was aber für die Cologne Centurions auch noch krass ist, ne, also nichts gegen die Paladins und der Felix Losch ist bestimmt ein super Spieler, aber ich habe jetzt die Paladins jetzt einfach nicht auf dem Schirm. So, ich habe mal gegen die gespielt bei einem Trainingslager in Aurich. Nicht in Aurich, in Verden. Das war 2013 und da waren wir in der dritten Liga. Und da hatten wir ein Testspiel im Trainingslager, also so ein Scrimmage gegen die Solingen Paladins. Und unsere komplette Defense-Line, das war noch schön dritte Liga, da hat man nämlich noch im Trainingslager auch getrunken. Und da haben wir dann wirklich, also die komplette Defense-Line war halt irgendwie bis 5 Uhr morgens am Trinken. Und eigentlich hieß es so, half first pop, half contact, so ey, wir machen jetzt hier nichts Wildes sozusagen. Und die Solingen Paladins waren damals in der vierten Liga und richtig übermotiviert.
Klassiker.
So richtig hart übermotiviert. Und wir haben die ersten zwei Quarter von diesem Scrimmage auch nur auf die Socken gekriegt, weil wir da halt aktives Alkoholausschwitzen gemacht haben. Ja. Und irgendwann waren wir dann sauer und konnten das noch für uns sozusagen ausgleichen. Aber es war so richtig unnötig.
Das ist wie wenn du diesen überambitionierten Jugendspieler hast, der sein erstes Herrentraining hat.
Ja, den musst du auch erstmal verdreschen. Das ist das Problem, damit du den erstmal einordnen kannst.
So völlig übertreibt in jedem Lümmeldrill.
Ja.
Let's go, 100%. Naja.
Ja, ist richtig. Und das ist meine Erinnerung an die Solingen Paladins, was nichts daran ändert, dass Felix Losch höchstwahrscheinlich ein richtig guter Spieler ist und jetzt für die Cologne Centurions an den Start geht. Ich würde sagen, habe ich nochmal gerettet.
Hast du noch gerettet.
Ja, aber die Cologne Centurions haben weitere gute Nachrichten. Die haben Fabian Kratz, den O-Liner, der für die NFL vorspielen durfte. Den haben sie verlängert und das, finde ich, ist eine krasse News. Solche Leute muss man halten, auf jeden Fall. Der wird ja auf jeden Fall starten. Die Vienna Vikings haben jemanden von den Sea Devils verpflichtet. Adria Botella Moreno, den Tight End. Und dass sie jetzt untereinander alle schon wechseln, sogar die einheimischen Spieler, finde ich, ist auf jeden Fall eine Entwicklung.
Ja.
Die Vikings haben sogar noch weitere Highlights. Sie haben einmal Alexander Milanovic verpflichtet, den O-Liner. Und das größte Highlight, sie haben Dustin Ilichenko verpflichtet. Dustin Ilichenko war über Jahre einer der besten Linebacker in ganz Europa. So mit Kerim Homri zusammen war das in Europa eigentlich der Linebacker. Hat jetzt ein Jahr Pause gemacht, war vorher in Frankfurt. Und überragende Verpflichtung für die Vienna Vikings. Muss man einfach so sagen. Und ansonsten haben die Barcelona Dragons noch ihren Quarterback geresigned. Zach Edwards geht auch nächstes Jahr auf Pässe, Jagd, auf Pässen, auf Passwurf.
Auf Passwurf.
Auf ja. Passwurf. Auch das ist so richtig schlecht eingedeutscht. Er spielt auf jeden Fall für die Barcelona Dragons. Und das war für mich die ELF.
Ja, ich habe hier noch zwei Signings stehen.
Oh, welche?
Jake O'Connell, Defensive Back, signed mit den Barcelona Dragons.
Was macht der? Was kann der?
DB spielen.
Okay.
Die ich meine von den Leipzig Kings. Sah zumindest so aus, die Uniform. Und Patrick Pötsch, Fullback, signed mit Rheinfire von Cologne Centurions, haben wir eben noch gesehen. Und das war's. Also sagen wir es mal so, viele Signings in der ELF.
Ja, ja, also das sind jetzt so die Haupt-Signings, die wir rausgeschrieben haben. Ne? Also, und wir können nicht jedes Resigning hier irgendwie kommentieren.
Ja, ja, nein, können wir nicht. Das sind einfach Fakten präsentiert.
Ja.
So. Und da wird dann wieder mehr passieren, wenn es auf die Season zugeht. So, also würde ich sagen, kommen wir zur NFL.
NFL News.
NFL News. Was haben wir da? Allgemeine NFL News. Chris Godwin. Out for Season. Das tut weh. Ja, passt aber. Tut mir ein bisschen. Also das ist der Jingle für Brady.
Ja.
Diese Situation. Das ist der Jingle, der gerade in Bradys Kopf abgespielt wird.
Ja.
Weil so ist es für ihn. Wenn seine Waffen fehlen, haben wir ja gesehen, was dann am Wochenende passiert. Ne? Godwin ist verdammt wichtiger Receiver.
Ja.
Leider out for season mit einer Knieverletzung. Was genau im Knie passiert ist, weiß ich nicht. Aber out for season, Knie.
Ich würde mal sagen, Kreuzbandriss.
Ist auch meine Vermutung. Ist auch meine Theorie. So, Bruce Arians hat reagiert. Bringt zurück Wide Receiver Antonio Brown und Safety Mike Edwards. Obwohl die ja eigentlich diesen sehr fragwürdigen Impfstatus hatten. Also gesagt, sie wären geimpft, waren es nicht. Jetzt ist die Frage.
Sie haben vielleicht auch einfach nur gesagt, dass sie immun sind. Immunisiert sind.
Ja, oder das. Sie haben auf jeden Fall die Tatsachen in ihrem Interesse verdreht und durften deswegen erstmal nicht spielen. Jetzt fragt sich so, jetzt wo so viele Verletzungen sind, werden sie zurückgeholt. Sieht so aus, wie man steht zu seinen Idealen, solange es einem nicht wehtut.
So, ja, ja, das ist ja auch in der NFL so.
Es geht halt auch um viel. Ne? Es geht halt auch um viel und irgendwo muss man dann da mal nachgeben. Das erinnert mich so ein bisschen an unterklassigen Football, wenn der Typ nie zum Training kommt, aber die Saison trotzdem im Arsch ist ohne ihn und man dann sagt, naja gut, aber wir können ja nicht ohne ihn.
Ja,
also wir müssen ihn jetzt irgendwie doch spielen lassen.
Ja, also das, in der Jugend hat sowas immer ganz gut geklappt. Oder? Kannst du, ja, also der kommt zwar nicht zum Training, aber er ist schon unser bester Linebacker.
Ja, und selbst auch die Teamspieler dann so, na gut, ganz irgendwie nachvollziehen.
Ja.
So. Aber wie oft man das gesagt bekommt, ja nee, wenn der nicht zum Training kommt, dann spielt der auch nicht.
Ja, es sei denn, du bist halt besser als jeder andere.
Ja, ja. Ja, na gut. Okay, also so viel zum Thema Tampa Bay Buccaneers, das ist da los. Dann hat Duke Johnson, der wirklich ein starkes Spiel hatte, ne, der hat
Gaskin
schon den Start geklaut.
Ja, ja.
Auf jeden Fall und hat 107 Yards performt. Ich weiß nicht, wann Gaskin das letzte Mal 100 plus Yards hatte.
Ich weiß auch nicht, wann Duke Johnson das letzte Mal 100 plus Yards hatte.
Das auch. Er hat auf jeden Fall performt. Gut, gegen die Jets, dazu kommen wir später. Aber die Dolphins haben ihn gesigned und zwar in den aktiven Kader. Vorher war er im Practice Squad. Und ich würde sagen, mit der Performance hat er sich das verdient.
An dieser Stelle.
Applaus! Ja, ich kommentiere den Jingle. Good job, Tobi. Was haben wir noch? Teddy Bridgewater. Der hatte ja eine ganz schwere Kopfverletzung, musste dann ja auch vom Feld. Konnte ja auch nicht mehr selbstständig, sondern auf Ertrage. Mit Kopf fixiert. Der ist aus dem Krankenhaus entlassen worden und das Team hat scheinbar relativ wortkarg bekannt gegeben. He's doing well. So, aber das klingt ja schon mal gut.
Das klingt nicht nach einer Querschnittslähmung.
Das würde anders klingen. Und wenn, dann haben die Denver Broncos ein sehr komisches Verständnis von he's doing well.
Also so, er ist nicht tot.
Er lebt.
Also auch ganz komischen Sinn von Humor.
Ja. Oh ja, das wäre unangemessen. Ja, Joey Bosa ist out for Sunday.
Okay.
Er steht auf der Covid-Reserve-Liste. Ich weiß dann immer nicht, ob es Covid ist. Könnte ja was anderes sein, weil es heißt ja Covid-Reserve-Liste.
Ja, es kann auch sein, dass er irgendwie nur Kontaktperson war oder so.
Ja, glaube ich,
auch drauf.
Ich weiß nicht genau. Er ist auf jeden Fall out für Sonntag. So, ja. Was, womit auch immer. Aber wahrscheinlich Covid. So.
Vielleicht wollte er auch nur Urlaub haben.
Vielleicht hat er. Ich glaube, es geht gegen die Texans. Ich glaube so. Schon, wenn man unseren Besten hat, halt Covid. Ja, und was haben wir noch? Daniel Jones, Quarterback New York Giants, wird nicht mehr spielen dieses Jahr. Ich vermute, wenn es jetzt für die Giants um irgendwas gegangen wäre, hätte er spielen können. Da das aber nicht der Fall ist. So, die Season der Giants ist vorbei. Kann ich verstehen. Hätte ich genauso gemacht, dass man ihn jetzt draußen lässt.
Meinst du, er kriegt jetzt aber einen neuen Vertrag?
Ich denke schon, die Giants haben gar keine Wahl, oder?
Ne, weiß ich nicht.
Also Jack Fromm. In seinem Interesse wäre es vielleicht gewesen, jetzt nochmal zu performen, aber da muss er sich auch fragen, habe ich überhaupt die Möglichkeiten, hier gut zu performen mit der Offense, die ich gerade um mich herum habe? Also tue ich jetzt hier was für mich? Oder sind das dann einfach nur 3 schlechte Spiele mehr?
Aber was macht er, wenn Jack Fromm jetzt abliefert?
Ja, das wäre, trotzdem würden sie Daniel Jones sein. Na. Die Frage wird dann, ich glaube, es werden interessante Vertragsverhandlungen.
Das glaube ich.
Weil auch. Ich finde, die Giants haben keine Alternative, aber Daniel Jones kann auch nicht viel verlangen.
Ja, deswegen. Also mal so gucken. 20, 25 Millionen Vertrag.
Werden wir auf jeden Fall drüber sprechen.
Wär schon viel für Daniel Jones.
Kann ich gerade überhaupt nicht einschätzen. Quarterback ist.
Ja, sonst die Top-Quarterbacks kriegen alle über 40 gerade.
Ja, aber. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Ich würde aber schon sagen, dass sie ihn halten müssen. So, und was haben wir noch? Travis Kelce steht auf der Covid-Liste, ist aber geimpft. Und laut der neuen Return-to-Play-Protokolle könnte es sein, dass er spielen darf.
In diese ganzen Protokolle und so, das verstehe ich auch noch nicht so.
Ich habe im Vorgespräch zu Tom gesagt, das darf ich eigentlich nicht sagen, weil ich weiß selber nicht genau, was Phase ist. Aber niemand weiß, was da Phase ist. Ich bin mir sicher, nicht Roger Goodell weiß, was da Phase ist oder irgendjemand in der NFL weiß, was da Phase ist.
Also die Spieler wissen es auf jeden Fall selber nicht. Die kriegen wahrscheinlich einfach nur gesagt, ja, du darfst spielen oder nein, du darfst nicht spielen.
Ja, ich denke auch. Ja, aber das sind die News. Mehr bin ich. Hast du noch was?
Nö. Dann. Also nichts Relevantes. Dann würde ich sagen, kommt jetzt. Jetzt kommt Werbung. Bei allen professionellen Settings ist es immer noch witzig, dass wir diese Werbung ganz nativ einsprechen. Deswegen Quark10 gibt euch 10% Rabatt bei American-Footballshop.de. Damit spart ihr 10% auf NFL-Caps, auf Beanies, auf alles, was ihr euch auf den Kopf setzen könnt. Und deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Quark10. 10% Rabatt und könnt es vielleicht sogar noch nutzen für Weihnachten. Werbung Ende.
Kommen wir zur NFL?
Kommen wir zur NFL?
Hier kommt die NFL.
Was war das für eine Woche?
Da kam noch was.
Ja, da kam noch was. So, das lassen wir drin.
Was war das für eine Woche? Kommen wir zum NFL Game Day und weißt du was? Was war dein... Warte, ich werde es nicht versauen. What the fuck Game? Oder / Moment, kann es ja auch sein. Aber ich vermute, du hast ein Game in dieser Woche, weil du hast es schon gesagt. Was war das für eine Woche?
Ja, es war schon... mein What the fuck Moment war, dass ich mir die Halbzeitergebnisse angeguckt habe und dann einen Screenshot von gemacht habe und Tobi gefragt habe, was ist da los? So, da lagen die Dolphins hinten, die Dolphins lagen hinten, die Houston Jacksonville, da war noch gar nichts, die Lions lagen vorne.
Ja, deutlich.
Deutlich. Die Patriots und die Chargers hatten sowieso verloren schon zu dem Zeitpunkt. Und das war es. Und die Titans lagen auch vorne. Und ich hatte ja auf die Steelers getippt.
Wir beide, ne? Das war unser beider Ü-Ei.
Ja,
aber machen wir uns nichts vor, der Screenshot hat sich schon sehr deutlich auf die Detroit Lions bezogen.
Ja, das war schon alles
auf die Protagonisten dieses Screenshots.
Ja, das war schon so. Aber es war auch so, dass ich gedacht habe, so, ja, also die Jets sollen jetzt auch nicht gegen die Dolphins gewinnen.
Das wäre schon wild. Ja, wobei, ich gönne den Jets irgendwie jede Art von Sieg, aber es hätte nicht mit meinem Tipp hingehauen.
Genau, und das ist so dann halt auch mal, das muss dann auch mal wichtiger sein.
Ja.
Also so muss man das vielleicht auch mal sehen. Das ist dann halt auch einfach manchmal wichtiger, als dein eigener Tipp stimmt.
Okay, aber was war jetzt dein What the fuck Game?
Ja, ich sag jetzt hier schon Cardinals gegen Lions. Da habe ich schon gedacht, so ja okay, in der NFL ist alles möglich.
Ja, lächerlich, ne? Das Team mit dem besten Rekord verliert gegen das Team mit dem schlechtesten Rekord und Arizona kriegt von den Detroit Lions ihre erste Niederlage auswärts eingeschenkt.
Ja, das ist.
Und die Lions hatten ja Key-Spieler, die sie vermisst haben. Das hatten wir noch gesagt. Also, selbst wenn wir für irgendeinen Case für die Lions hätten machen können, hätten wir den nicht gemacht, weil Hockenson fehlt, Swift fehlt und die Offense sowieso schon rar an Talent.
Die beiden besten Spieler in der Offense haben einfach gefehlt.
Ja, und Williams hat auch gefehlt.
Ja, also, das ist richtig witzig.
Und dann ein 30-12 für die Lions. Ich glaube, 84 Yards oder so hatten die Cardinals in der ersten Halbzeit. What the fuck? Okay, dann gehe ich aber mit einem, weil wir dieses Wochenende hatte auf jeden Fall noch einen zweiten What the fuck-Moment.
Ja. Die Saints gegen Tampa. Gegen
die Buccaneers, ey. 0-9. Das war der first, also diesmal dieses Englisch, der erste Shutout für Brady seit Woche 1 2003 gegen die Buffalo Bills. Da hat er das letzte Mal 0 Punkte gescored. Das heißt, 255 Starts später kam es wieder dazu. Gegen die Saints. Gegen die Saints ist er jetzt 0-4 in der Regular Season. Das
ist eigentlich kein gutes Zeichen für die Saints.
Die Tampa. Wieso?
Weil die Buffalo Bills sind das Team, gegen das Brady danach am meisten gewonnen hat.
Okay. Na gut.
So, das wäre jetzt eine NFL-Statistik, die man dann nicht einfach rausholt und sagt, hier, so, und deswegen ist es total gut, dass wir 0-9 verloren haben.
So, ja, aber das kann die NFL gut. So richtige, richtige random Statistiken.
Ja, ich würde sagen, wir fangen aber trotzdem jetzt einfach mal an. Kansas gegen Chargers.
Ja. Ich muss, warte kurz. Also
Tobi muss sich hier erstmal sortieren.
Ich wollte noch eine Stat zu diesem Brady-Ding raushauen, aber hole ich nach, weil die fand ich auch krass. Hole ich nach. Kommen wir ja nochmal zu.
Richtig, wir besprechen das Spiel noch. Kansas gegen Chargers.
Kansas City gegen die Los Angeles Chargers. 34-28 für die Chiefs in Overtime. Jetzt muss ich einfach mal sagen.
Tobi ist ein bisschen so emotional für diesen Podcast gerade.
Nein. Okay, aber ich frage dich, wie ist deine Meinung dazu für jedes vierte Down zu gehen.
Also, sind sie wirklich für jedes vierte Down gegangen?
Ja, sie sind schon wirklich für jedes vierte Down gegangen.
Also sagen wir es so, ich finde es halt in manchen Situationen total gut, und wenn es deine Identität ist, du kannst ab einem gewissen Punkt auch nicht dann auf einmal auf das Field Goal gehen, weil dann du damit auch aussagst, so hey, ich vertraue meiner Offense nicht mehr. Und es gab beispielsweise bei einem anderen Game, bei Baltimore gegen Green Bay, da hätte ich gesagt, wären die beim Touchdown, nicht beim letzten Touchdown für zwei gegangen, sondern beim Touchdown zuvor. Da, sie hätten sozusagen erst für zwei gehen müssen und dann hätten sie ja wieder entscheiden können, ob es für zwei gehen müssen oder ob das PAT reicht. Ja. Da hätte ich gesagt, total smart, beim Touchdown zuvor für zwei zu gehen. Dass sie hinterher für zwei gegangen sind, fand ich absolut richtig, weil du willst so ein Spiel in der Regular Playtime irgendwie klären. Bei den Chargers, die betreiben das natürlich auch effektiv. Und Analytics heißt ja nicht, dass du immer 100% richtig liegst, sondern du erhöhst halt nur die Wahrscheinlichkeit einer richtigen Entscheidung und versuchst, möglichst effektiv deine Offense am Laufen zu halten. Und deswegen, wenn sie sozusagen da eine Datengrundlage für haben, sage ich, es ist vernünftig, dann auf den vierten zu gehen. Warum denn nicht?
Ja. Also es ist ja, du bist beim ersten, vierten Versuch, da hast du noch die freie Wahl.
Ja.
So, du sagst aber, okay, Analytics geben mir recht. Es ist ja auch noch früh im Spiel. Ich mach das jetzt.
Ja.
So, ne? Dann klappt es nicht. Du bist beim zweiten. Da fragst du dich vielleicht schon so, jetzt könnte ich noch kicken. Na egal, scheiß drauf, ich gehe dafür.
Ja.
Du bist beim dritten. Du kannst nicht mehr kicken, weil dann musst du dich dafür rechtfertigen, dass du es nicht schon die ersten beiden Male gemacht hast, weil dann wirst du sagen, nee, das ist, wer wir sind. Das ist unsere Identität.
Ja, oder, und irgendwann liegst du halt auch schon zurück.
Ja, irgendwann musst du halt auch. Ja. Na gut, so knapp war es ja nie, aber trotzdem, jetzt ist das dein Ding, du musst das machen. Und Staley hat ja auch danach gesagt, das ist, was dieses Team machen wird, was dieses Team auszeichnet. Und was viele Fans dann immer vergessen, ist, dass es auch schon geklappt hat.
Ja,
die Chargers sind verdammt effektiv in ihren vierten Versuchen. Das heißt, dem Team wird vertraut. Und gegen die Bengals oder Browns konnten sie so ein Spiel gewinnen, indem sie aggressiv bei vierten Versuchen waren. Und wenn man sich an die letzte Saison erinnert, da sind sie nie dafür gegangen und alle waren sauer. Jetzt gehen sie dafür, jetzt sind sie sauer, weil es nicht klappt. Es klappt ja aber auch. Ich finde es nice, und man muss auch sagen, sie haben das Spiel nicht deswegen verloren.
Eben.
Sie haben wegen individuellen Fehlern verloren. Cook, der den Ball in der Endzone droppt. Ja, das wäre ein Touchdown gewesen. Hätte man den vierten Versuch gar nicht gebraucht. Nach einem 75-Yard-Return, Drop in der Endzone von Parham. Gut, der lag dann hast du das gesehen?
Ich hab's gesehen.
Geilster Spruch war von dem Kommentator. Donald Parham droppt den Ball. Ich war erst sauer, liegt auf dem Rücken, hat die Arme in so einem ganz komischen Winkel und zittert. Aber richtig extrem. Ne? Muss auch vom Feld, auch vor Vertrage, Kopf fixiert. Und das Spiel war in L.A. Und der Kommentator, ich hoffe, dass das an dem schlechten Wetter hier liegt, weil es ein bisschen kalt ist und er deswegen zittert. Und ich so, der hat hier gerade einen krassen Nerv, das ist ein völlig unnatürlicher Winkel, in dem die Arme sich befinden. Bringt dem Mann doch bitte eine Decke, er friert scheinbar. Und ich mir so gedacht, Digga, der hat auf jeden Fall richtig Probleme gerade. Ja. Der wurde übrigens auch aus dem Krankenhaus, meine ich, entlassen, ist aber auf jeden Fall im stabilen Zustand.
Das ist schon mal
so
gut.
So viel an dieser Stelle. Ne, aber gut, für so einen Drop, um darauf zurückzukommen, kannst du halt nicht viel, aber trotzdem, das waren so viele Kleinigkeiten. Dann hat es ein geiles Trickplay gegeben, wo Allen auf Williams geworfen hat. Williams hat nicht gefangen, beziehungsweise nein, er konnte auch nicht fangen, weil er immer zu kurz geworfen. Das sind so die Kleinigkeiten, deswegen hast du so ein knappes Spiel verloren, weil das war es letzten Endes. Es
Williams
war
hat allgemein nicht viel gefangen. Das sehe ich halt auch als Problem. Du musst Mike Williams ins Spiel integrieren, der Chargers, um eine noch explosivere Offense zu haben. Mhm. Wenn er aber nur 3 von 9 Bällen fängt, naja, fängt er 6 von 9, gewinnen sie das Spiel, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Also es sind so diese vielen Kleinigkeiten und es sind nicht die vierten Versuche, die dieses Spiel gekostet haben.
Definitiv.
Es sind zum Beispiel, weißt du, was das Spiel auch für die Chiefs entschieden hat?
Das Momentum.
Das Unvermögen, Travis Kelce zu tackeln und zuzulassen, dass Travis Kelce 10 Catches hat für 191 Yards, 19,1 logischerweise Average und 2 Touchdowns. Die Stars haben performt für die Chiefs. Tyreek Hill hatte 12 Catches, 148 Yards und 1 Touchdown. Und wenn diese beiden funktionieren, funktioniert logischerweise auch Mahomes, weil er sie anwirft. Und wenn diese 3 zusammen funktionieren, dann ist diese Chiefs-Offense verdammt gut.
Eben. Und die Defense ist halt mittlerweile gut genug, um Stops zu generieren. Und das haben sie. Sie haben die Chargers jetzt unter 30 Punkten gehalten, trotz alledem. Und das ist
gut,
ja, man muss auch Menschen zu Fehlern zwingen. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Und es ist sicherlich der höchste Score, den sie jetzt schon seit Wochen zugelassen haben. Aber sagen wir mal, das Gespräch vor 6 Wochen, da kriegen die Kansas City Chiefs ja auf einmal 40 Punkte.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem darf man auch nicht vergessen, ja, die Defense hat mehr Punkte zugelassen, in den letzten 3 Spielen zusammen 27, jetzt 28 gegen die Chargers. Ja, okay. Aber es hat auch gezeigt, dass die Offense funktionieren kann, wenn sie muss.
Genau.
Und man darf auch nicht vergessen, 3 Key-Defense-Spieler haben gefehlt, unter anderem Chris Jones. Das ist ein wichtiger Faktor, gerade gegen die Run, gegen das Running Game. Und das hat ganz gut funktioniert bei den Chargers, unter anderem, nicht nur, aber unter anderem, weil er nicht da war.
Ja, definitiv.
Okay, knapper Sieg, das Spiel hätte auch anders ausgehen können, die AFC West bleibt spannend, das werden viele spannende Spiele in den kommenden Jahren zwischen diesen beiden Teams, aber ich glaube, man kann jetzt sagen, die Chiefs haben ziemlich sicher die AFC West in der Tasche. Das wird sehr schwer, die noch wegzunehmen.
Was das angeht, werde ich gar keine Prognosen
mehr abgeben. Ja, du hast recht, falsches Jahr für Prognosen. Okay, kommen wir zu den Samstagspielen. Erstmal Raiders-Browns verschoben, auf Montag, kommen wir also später zu.
Also zum Samstagspiel.
Ja.
Das war doch dann nur Colts gegen New England.
Ja, so meinst du das. Ja, ja, genau. Ja. Genau. Raiders-Browns verschoben, kommen wir später zu. Also Patriots-Colts, die New England Patriots gegen die Indianapolis Colts. 27 zu 17 für die Colts aus Indiana. Witzig, dass wir beide jeweils für unser Team getippt haben und beide falsch lagen.
Ja, wir lagen beide
Scheiße,
falsch. Aber man muss jetzt hier auch mal sagen, wir haben schon in dem Vorgespräch gesagt, dass das ein ungünstiges Matchup für New England ist. Und gerade wenn so ein Spiel so startet wie dieses Spiel, so die Colts haben einen langen Drive und scoren, dann wird der Punt geblockt und auf einmal steht es 14-0. Und die New England Offense ist nicht dafür gemacht, 14-0 Rückstand wirklich ganz schnell umzudrehen, auch wenn das vierte Quarter ein bisschen was anderes aussagt. Die Colts Offense ist aber wie dafür gemacht, so einen Vorsprung zu verwalten, weil prinzipiell hatten die Patriots Jonathan Taylor im Griff, so wie man Jonathan Taylor im Griff haben kann. Wenn du nämlich seinen 67-Yard-Run zum Schluss mal rausrechnest, dann bist du halt bei 103 Yards für 28 Carries und das ist für Jonathan Taylor halt eine unterdurchschnittliche Leistung quasi. So, das sind keine 4 Yards pro Run. Und wenn mit dem 67 Yards Touchdown Run natürlich krasse Leistung, aber das ist halt bei so einem Superstar auch immer noch drin. So, das würde ich einfach mal so sehen. Dadurch, dass die Colts geführt haben, mussten sie Carson Wentz nicht in irgendwelche ungünstigen Situationen bringen. Und Carson Wentz hat definitiv nicht gut gespielt.
Unterirdisch gespielt.
Das ist nett formuliert. Die Patriots Defense in der Pass Defense war krass und die Run Defense war in Ordnung. So würde ich es jetzt einfach mal formulieren. Die Patriots Offense hat halt Fehler gemacht. Mac Jones hat auch Fehler gemacht, hat 2 Interceptions geschmissen, aber er hat zumindest im 4. Quarter auch gezeigt, dass er da nochmal eine Offense führen kann und auch sagen kann, ja okay, ich habe einen Fehler gemacht, aber fuck it, weiter geht's. Und ich glaube, diese Niederlage ist einmal natürlich ein Matchup geschuldet, aber auch gar nicht so verkehrt für die Patriots, dass man halt sagt, okay, wir haben eine Schwäche, aber wir bleiben einfach weiterhin konzentriert, weil sonst glaubst du irgendwann deinen eigenen Hype.
Ja, aber ich glaube, Bill Belichick ist ein Coach, der dich daran hindert, deinen eigenen Hype zu glauben. Also ich glaube, wenn es ein Coach schafft, dich als Spieler auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, dann ist das Bill Belichick.
Ja, klar. Also ich sage auch nicht, dass sie freiwillig verloren haben oder Belichick das in Kauf genommen hat, dass sie verloren haben.
Nein, das natürlich nicht. Ich meine nur, die könnten auch alle Saisonspiele gewinnen. Ja, 17-0
gehen. Ja, er wäre nicht zufrieden.
Und er würde trotzdem sagen, Leute, chillt. So, ja. Jetzt hier bloß nicht ab. Also so ein Foto wie, kennst du noch dieses Foto von den Giants Wide Receivern, wie sie auf diesem Boot gechillt haben?
Ne? Das wird es bei den Patriots einfach nicht geben.
Ja, als sie relativ gut waren und seitdem haben sie nur ein Losing Record und alles ging bergab. Sowas wird es unter Bill Belichick nicht geben. Genau. Ja. Ne? Absolut unvorstellbar. Ja, und nochmal zum Spiel. Also die Colts sind auf jeden Fall ein Defense-Team und ein Running-Team.
Ja.
So ein bisschen wie die Steelers irgendwie.
Ja, aber so wir glauben, dass die Steelers so, wie sie spielen wollen. Aber die Frank Reich ist halt einfach ein Typ, der diesem Team mit dieser Offense einen unglaublich hohen Floor gibt. So, wenn das Spiel so verläuft, dann gewinnen die das. Dann ist es unglaublich schwer, die Colts zu schlagen. Und dann ist es für jedes Team schwer, die Colts zu schlagen. Vielleicht müssen wir uns das mal klar machen. Weil, wenn das Run-Game etabliert ist, die Colts führen und sie so eine Führung verwalten können, mal zwei Scores verwalten können, die holst du gegen die nicht mehr auf, weil die Defense ist stark, die haben überall Playmaker, das Running Game ist konstant gut, die O-Line ist gut, also die O-Line ist halt auch wirklich stark und solange du Carson Wentz nicht dazu bringst, Fehler zu machen, die sozusagen das Pendel wieder auf deine Seite ziehen, ist es schwer, die Colts zu schlagen. So.
Ja.
Deswegen Respekt an dieser Stelle für diesen Sieg.
Ich bin gespannt, wie es dann mit dem Quarterback weitergeht, weil bezeichnend an diesem Spiel war, nach der Interception durfte Wentz gar nichts mehr machen. Dann hieß es nur noch Jonathan Taylor. Da war so ein bisschen dieses, kein Vertrauen mehr an dieser Stelle.
Ja, aber weißt du, Carson Wentz. Das Krasse ist, nach diesem Spiel ist es ja so, dass Carson Wentz halt einen First-Rounder kostet.
Ja, genau.
Weil er halt mehr als 75% der Regular-Season-Snaps gesehen hat.
Ja.
Und dann ist die Frage, ist er das wert?
Für diese Leistung nicht. Also da kannst du wirklich, stell deinen Quarterback hin, der keine Fehler macht.
Ja.
Also falls Teddy Bridgewater noch mal einen Job braucht, hier wäre angemessene Stelle. Ja, und ich glaube, der Plan der Colts war so ein bisschen das Run-Game wegnehmen, Mac Jones zu Fehlern zwingen, Mac Jones den Ball in die Hand geben. Das hat in der ersten Halbzeit gut geklappt. Das war vielleicht die schlechteste seiner Karriere, aber er ist gut zurückgekommen, ne, und hat gezeigt, was er kann. Und die Stats am Ende waren sehr gar nicht schlecht.
Ja, die Stats waren in Ordnung. Damien Harris hat auch gefehlt, haben wir auch nicht vergessen. Fehlt, ja. Aber der hätte jetzt auch nicht den Unterschied so gemacht. So, das Running Game ist mit ihm ein bisschen effektiver. Gerade mit dem Tandem Stevenson-Harris ist das schon dann nochmal eine andere Nummer, aber
nimmt
Colts
ein bisschen
haben,
Last.
Genau, die Colts haben verdient gewonnen. Ehrlich.
Ja, würde ich auch so sagen. Okay, kommen wir zu den Sonntagsspielen. Beginnen wir mit den Carolina Panthers gegen die Buffalo Bills und das Spiel haben die Buffalo Bills mit 31-14 gewonnen. Es war nicht das Superstar-Allen-Game, was wir so ein bisschen erwartet hatten.
Was wir uns erhofft hatten,
ne? dass er die zweite Halbzeit vom letzten Game anknüpft. Aber dafür gab es neue Leistungsträger.
Cam Newton?
Ja. Nein. bring mich nicht, bitte. So, bei den Bills natürlich. Im Run-Game funktioniert das Singletary.
Also ja, ich sag mal, was sind die Bills jetzt? Sind sie jetzt ein Running-Team?
Nein, also dafür reicht die Statline ja auch noch nicht. Also eben hast du noch bei Jonathan Taylor gesagt, ne? Also nur um die Run-Games dieser beiden Teams zu vergleichen. Ja, naja, wenn man den 67-Yard-Run abzieht, wann war das mit 103? Gar nicht so toll.
Bei 28 Carries dem Schnitt, was Jonathan Taylor sonst läuft.
Ich bin bei dir. Chill, ich bin bei dir. Ich will ja auf was anderes hinaus. Und wenn ich jetzt sage, dass Singletary ein krasses Game hatte, dann ist das aber immer noch schlechter als das, was Taylor hatte. Aber 22 Carries ist A, deutlich mehr, als er sonst hat.
Ja.
86 Yards und ein Touchdown. So, das ist immer noch schlechter als der schlechte Taylor, aber für die Bills wiederum, Touchdown hat er auch, gut.
Ja, aber dann verstehe ich das Playcalling nicht.
Am Ende, solange du wenn du 31 Punkte machst, so wo ist. Aber weißt du, wer auch funktioniert hat?
Cam Newton?
Ich bleib noch bei den Bills. Ich bleib noch bei den Leistungsträgern.
Gabriel Davis
hat Sam das untersetzt. Ja, 5 Catches, 85 Yards, 2 Touchdowns und das ist das dritte Game in Folge mit einem Touchdown.
Können wir jetzt auf Cam Newton eingehen?
Ja, ist ja gut, okay, chill. Okay. Also wir können auf jeden Fall sagen, in dem Panthers-Team ist der Wurm drin und jetzt darfst du was zu Cam Newton sagen.
Cam Newton ist ein sehr guter Fantasy-Quarterback.
Okay, wie viele Punkte hat er?
Das habe ich nicht nachgeguckt, aber ich habe gesagt, dass man ihn nicht starten lassen soll. Und er hatte zwar nur 156 Passing Yards, aber er hat immerhin einen Touchdown geworfen, eine Interception, ja. Aber ich glaube, Quarterbacks mit 71 Rushing Yards und einem Touchdown bringen halt immer Punkte.
Das stimmt.
So, und deswegen sage ich, er ist ein guter Fantasy-Quarterback. Aber das war es dann halt auch an positiven Nachrichten für die Panthers. Außer, dass DJ Moore der Receiver ist. Und der, glaube ich, der beste Receiver ist, der kein Pro Bowler wird in seiner Karriere. Also der legt jetzt irgendwie die dritte Saison mit 1100 Receiving Yards hin und 4 Touchdowns und wird trotzdem kein Pro Bowler werden.
Ja.
Und jetzt
könnte man das Pro Bowl-System diskutieren, aber das lassen wir an dieser Stelle. Wie sagen wir so schön, das Fass machen wir hier nicht auf.
Das Fass machen wir an dieser Stelle nicht aus und ich finde All-Star-Games für in American Football immer noch schwierig. Aber die Panthers, das waren die guten Nachrichten für die Panthers.
Ja, es ist halt echt der Wurm drin, ne? Und so langsam, ohne das scherzhaft zu meinen, wo ist Sam Darnold? So, ja. So. Und die Panthers haben das Problem, wer, also ich meine, Newton kann sich zwar noch selber feiern, aber feuern müssen sie ihn trotzdem. So, ne? Ja, also definitiv. Machen wir uns nichts vor. So. Und das heißt, da ist auch jemand, die sind gerade ein bisschen sehr angewiesen auf Sam Darnold nächstes Jahr. Also bei den Panthers ist der Wurm drin und weißt du, was die bezeichnende Szene für mich war, dass da der Wurm drin ist? Das Kicker-Tryout vor Kickoff. Oh. Der Kicker Zane Gonzalez hat sich beim Warm-Up verletzt und dann hat Matt Rhule tatsächlich ein offenes Tryout, nein, nicht offen, aber für alle Spieler ein Tryout veranstaltet. So gut, wo alle Spieler einmal testen dürfen, wie gut ihre Kicking-Skills sind.
Aber das finde ich richtig
furchtbar.
Aber das finde ich richtig witzig, weil so offenes Tryout klingt halt so. Ja, ja, also wir haben jetzt hier den lokalen Torhüter auch von der Landesliga noch eingeladen und der macht immer ganz weite Abstöße so, und deswegen, vielleicht schießt er uns auch ein 30-Yard-Field-Goal.
War das in, ja, es war in Buffalo, schade. Ja. Aber trotzdem vielleicht auf der Leinwand einmal angezeigt. So alle Panthers-Fans, die es sich zufällig zugemutet haben, nach Buffalo zu kommen, bitte einmal runter, wir brauchen den Kicker, weil die Spieler konnten es auf jeden Fall nicht. Ich war froh, wenn die den Ball getroffen haben. Ja? So, also war furchtbar. Also zumindest die drei, die ich gesehen habe. Ich habe ja nicht alle gesehen. So, also das war nichts. Ne? Ja, also Panthers ist der Wurm drin. Ich glaube, die Panthers sind einfach froh, wenn diese Season vorbei ist.
Ja, aber ich finde es witzig.
So, und die Bills haben gezeigt, dass sie Spiele gewinnen können. Das mussten sie gewinnen. Punkt.
Fertig, das reicht dann auch. Irgendwann ja. Ist auch gut. Wir müssen hier ein bisschen mal auf Tempo kommen.
Komm zum nächsten Spiel. Die Arizona Cardinals gegen die Detroit Lions. Und die Detroit Lions, haben wir schon angesprochen, haben 30-12 gewonnen. Und ich kann gar nicht, also das war, glaube ich, der Pick, wo ich, also so, also ich würde den wieder, also ich weiß nicht, kann man den falsch nennen? Welcher Mensch? Ich hab gelesen, 96% aller Wetteinsätze, die auf dieses Spiel verwettet wurden, wahrscheinlich in den USA, haben natürlich auf Arizona gesetzt.
Komisch.
Ja, ganz merkwürdig. Mich würde mal interessieren, was die Quote war, wenn du einfach mal so 5 Euro auf Detroit gesetzt hättest. Also einfach mal so, einfach so bam, 5 Euro. Und dann, nein, warte, 5 Euro auf Sieg Detroit mit Double-Digit-Lead.
Ja, das ist halt krank.
Das ist aber so. Millionär. Wahrscheinlich hätte die Wette niemand angenommen.
Genau so, die hätten einfach gesagt, so, ey, das kann nicht dein Ernst sein. So, da, mach das mal nicht.
Wenn du das online gemacht hättest, hättest du eine Erinnerungsmail bekommen. Wollen Sie diese Wette wirklich abschließen?
Ja.
Ja. Sind Sie sich sicher? Ja.
Aber die
sind Sie aktuell in einer Nervenanstalt? Nein. Sind Sie sich sicher? Ja.
Wir uns nicht.
Wir, also wirklich, wir haben diese Wette gar nicht angeboten.
Ja.
Nein, also es war crazy. Und ich kann nur sagen, Respekt an die Detroit Lions.
Ja, ey, ich finde es krass, wie viel man mit, also die sind ja definitiv nicht talentierter, aber wie viel man mit Emotionen, Leidenschaft und Disziplin auch in der NFL einfach machen kann. Das kann man sich zum Vorbild nehmen irgendwo. Das ist egal, wie zu sagen, also, weil die Cardinals sind ja schon talentierter. Also egal, ob Hopkins da war oder nicht.
So. Natürlich. Also, das, ja, der Rekord sagt das aus.
Genau, der Rekord sagt das auch aus. Aber die den Lions, das ist halt einfach egal. Die gehen raus und spielen jedes Spiel so, als hätten sie eine Chance. Und sie haben ja anscheinend eine Chance, selbst gegen die Cardinals. Das ist jetzt der Beweis.
Hat ganz gut geklappt. Und sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir sagen können, Amon St. Brown ist vielleicht doch auf dem Weg zu Nummer 1,
nein,
zum Nummer 1 Receiver?
Nein, er ist fünf Spielertypen, nicht die 1.
7 plus Receptions in 3 Games in Folge.
Ja, aber er ist vom
8 Spieler. 8 für 90, ein Touchdown.
Er hat für die Lions ein gutes Spiel gemacht, ja, aber er ist vom Spielertyp
nicht. 3 gute in Folge.
Ja, auch meinetwegen 3 gute in Folge. Er kann auch 10 gute in Folge machen. Er ist vom Spielertyp keine klassische 1. Wenn,
wie muss eine 1 aussehen?
1,95 groß und Wideout sein.
Und das kann sich nicht verändern?
Das meinetwegen kann sich sowas auch verändern, aber dafür ist er nicht, also wenn Amon St. Brown deine 1 ist, dann wirst du keine Top 5 Offense haben.
Ist Cooper Kupp eine Nummer 1?
Keine klassische Nummer 1.
Okay, aber er hat ist Leading in Yards und Touchdowns, ist aber auch nicht 1,95.
Das ist richtig.
Ja.
Das ist die erste so krasse Saison von Cooper Kupp und auch er hat eine klassische Nummer 1 normalerweise neben sich mit Robert Woods. Der die Outside-Präsenz hat. Und ich glaube, dass das Sean McVay 11-Personnel-Game ein bisschen was anderes ist, als was die Lions aufziehen.
Schauen wir mal. Eine andere Position können
Cooper Kupp profitiert halt davon, dass er immer so positioniert wird, dass er in One-on-One-Coverage von dem Safety genommen wird. So, er wird nie in Double-Coverage genommen, wenn du dir das mal anguckst.
Ich glaube, er wird seit ein paar Wochen auch in Double-Coverage genommen. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall, Positionen können sich, wenn auch, wandeln und man definiert einen Number One QB vielleicht anders als vor 20 Jahren und einen Running Back sowieso. Ist auch völlig egal. Amon St. Brown hat krass gespielt.
Ja,
und das wird wichtig für diese Offense. Das auf jeden Fall. Aber er ist nicht der Einzige, der gut gespielt hat. Jaron Reynolds hat auch gut gespielt, weil das ist so das Battle aktuell, Stand jetzt um die Eins bei dem. Ne, wie das langfristig ist, sei mal dahingestellt, aber Stand jetzt auch er. 6 Catches, 68 Yards, 1 Touchdown. Und ein anderer Reynolds hat auch richtig krass performt.
Da musste ich
Reynolds.
Ich muss erstmal gucken, wer das ist. Erstmal muss ich auch gucken, ob das nicht ein und derselbe Spieler ist. Ja,
so ungefähr. Jetzt mal Tipp, wieso hat Reynolds Rushing Yards? Das war mein erster Gedanke. Und wieso so viel? Ja, aber tatsächlich. Das sind die Goffs-Statistiken, aber
C. 21 Pass Attempts?
Ey, das war crazy. Nein, C. Reynolds, 26 Attempts für 112 Yards. Also das ist echt nicht schlecht. Aber wir können auch über Goff reden.
Ja.
21 für 6, 8, 6, also 26 Attempts, 21 an Mann gebracht, 80,8 Completion, 216 Yards, 3 Touchdowns, keine Interception. Bestes Spiel der Saison für ihn.
Ja, definitiv.
Gegen die Cardinals. Also, ohne Hockenson, ohne Swift.
Ey, Goff kann dieses Quick-Passing-Game halt unglaublich gut aufziehen. Das muss man ihm lassen. Also, das ist seine Stärke.
Wenn er das jetzt mal in mehreren spielen könnte.
Ja, und die Lions Pride Germany haben heute bei Twitter gepostet. Ja, den Goff würden wir auch gerne behalten. Wenn er das durchgehend spielt.
Ich glaube, die Lions sind gut daran bedient, ihn erstmal auf jeden Fall zu behalten.
Ja, ich würde erstmal okay. Er wird ja halt wahrscheinlich, er hat so ein Ceiling, was halt begrenzt ist.
Ja.
Wo ich halt sage, weiß nicht, ob das so sein muss. Aber.
Ja. Aber kommen wir nochmal auf Arizona zu sprechen. Und Arizona macht so ein bisschen das, was ich irgendwann mal im Laufe der Season über die Raiders gesagt habe. History repeats, zumindest so ein Stück weit. Ich mache mir nicht zu viel Sorgen bei dem Team. Ne, also das Spiel vergessen wir einfach mal wieder ganz schnell. Aber auch letztes Jahr haben sie schon ihr schlechtestes Game gegen das schlechteste Team gehabt. Mhm. Letztes Jahr haben sie 5-2 angefangen, 3-6. Dieses Jahr haben sie 7-0 angefangen und dann 3-4. Der Unterschied ist, dass sie dieses Jahr Safety-Playoffs haben. Also da kann ja nichts mehr passieren. Aber es ähnelt schon wieder so ein bisschen der letzten Saison. Was dieses Spiel angeht, na gut, ist natürlich auch krass gewesen, dass die Lions einen Opening Drive von 8 Minuten 50 hatten. Ne? Da haben sie erstmal schon so ein bisschen. Aber es ist natürlich da gut. Deine Defense muss sie halt stoppen können. Also wenn eine Defense ein Team stoppen können muss, dann vielleicht Detroit.
Ja, aber du musst halt auch gucken, dass also Arizona hat für mich halt an sich, die haben eine gute Secondary gehabt die ganze Zeit und sie haben es geschafft, dass die Run-Defense zumindest okay war.
Ja.
Jetzt ist es so, dass seitdem J.J. Watt nicht mehr da ist, ist die Run-Defense halt eine Katastrophe. Schematisch gewinnen sie keine One-on-One-Duelle im Pass-Rush, sondern können nur Pass-Rush erzeugen übers Schema. Darüber, dass sie blitzen. Das führt dazu, dass die Secondary sich hin und wieder auch mal ein Big Play einfängt.
Ja.
Und das macht diese ganze Defense halt anfällig gerade. Und wenn sie die Run-Defense gefixt kriegen, wird auch die Secondary wieder besser performen.
Ja, das ist schön an der Defense. Alles hängt zusammen. Ja, alles hängt wirklich zusammen. Aber was bei den Cardinals auch ein Problem ist, sind Touchdowns. Ja, in den letzten 4 Games, wo sie 3-4 sind, hat Murray 3 Touchdowns geworfen und 5 Interceptions. Und 2 von den Touchdowns waren in ihrem Sieg gegen Chicago. Also in den letzten 4 Spielen haben sie einmal gewonnen. So. Und in diesem Sieg 2 Touchdowns, in den anderen Spielen nur 1 Touchdown und insgesamt 5 Interceptions und Rushing Touchdowns hat er auch 2 und beide waren ebenfalls im Sieg gegen Chicago. Also sie scoren nicht. In den letzten 4 Spielen viel zu wenig gescored und so erklären sich auch die 3 Niederlagen in den letzten 4 Spielen. Ne? Schaffen es nicht aufs Board zu kommen.
Das ist das Problem. Ja, definitiv.
Und das bei so einer Offense, die eigentlich unglaublich viel gescored hat.
Ja, aber die arbeiten natürlich viel mit Big Plays. Die ganze Offense arbeitet mit Big Plays. Diese ganzen 4-Receiver-Sets, das ist wenig Play-by-Play, sondern das ist viel Big Play. Und da fehlt vielleicht auch einfach ein Hopkins, der mal so einen Drive an sich reißen kann. So, weil wenn die Receiver dann nicht ihre One-on-One-Duelle gewinnen und keine Separation kreieren, dann hast du halt Probleme, sozusagen eine beständige Offense aufs Feld zu kriegen.
Es gab so ein Play, das war bezeichnend, da hat Murray Green angeworfen.
Mhm.
Aber der Ball kam nicht an. Ich weiß gar nicht, ob er deflected. Ich glaube, er wurde deflected. Und Murray ist ausgerastet und hat so, nicht ausgerastet, aber hat halt Green angezählt. Mhm. Und ich mir so gedacht, na, ich weiß nicht, wer hier schuld war.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, wer hier schuld war. Aber na gut, wenn man halt nur 84 Yards in der ersten Halbzeit hat gegen die Detroit Lions und so weit hinten liegt, dann ist man wahrscheinlich auch einfach mal ein bisschen angepisst. Ja, okay, natürlich. Es war auf jeden Fall ein überraschendes Spiel. Wir könnten wahrscheinlich länger drüber reden, machen wir aber nicht. Wir kommen zum nächsten. Die New York Jets gegen die Miami Dolphins. Und das konnten die Dolphins dann ja doch noch gewinnen mit 31-24. Aber schon irgendwie knapper als gedacht und ich weiß nicht, wie gut dieses Miami-Team ist. 6 Game Winning Streak, ja. Aber Texans, musst du gewinnen. Irgendwo. Ravens, gut. Da würde ich sagen, okay.
Ja, das ist schon krass.
Dann Jets, musst du gewinnen. Panthers, musst du zu dem Zeitpunkt der Season auch gewinnen. Giants, musst du auch gewinnen. Jets.
Giants musst du nicht gewinnen als Dolphins, aber der, wenn die Playoffs kommen, da, ist dann schon.
Ja. Da war aber auch schon Daniel Jones verletzt, ne? Muss man auch
da
sagen.
Seitdem okay, kann diese Offense nicht mehr scoren. Du musst gegen jedes Team mit einem Backup-QB gewinnen.
Sagen wir es mal so, es sind alles Teams mit Losing Record, außer die Ravens und das letzte Spiel jetzt wieder gegen die Jets. Also ich will gar nichts sagen, weil auch diese Spiele musst du halt einfach gewinnen. Aber trotzdem fehlt mir so ein bisschen dieses, ja, sie haben das Team geschlagen. Selbst die Ravens sind ja ein Stück weit am Struggeln.
Ja.
Ohne das jetzt schlecht reden zu wollen.
Man muss jetzt sagen, sie haben gewonnen und das ist erstmal das, was
zählt. Ist mir schon klar.
Das ist das, was zählt.
Aber du weißt, was ich meine.
Und, ja, man hat keine Sicherheit bei denen, weil man hat jetzt halt auch wieder festgestellt, dass Tua immer wieder solche Spiele drin haben wird, wo er einfach mal so spielt.
Ja.
Ne? Weil das war mit seinen zwei Interceptions, die waren schon böse. Seine 16 von 27, das war halt auch nicht effektiv, was Pass-Completions angeht. Zwei Touchdowns, das war in Ordnung und sie haben ja im Endeffekt gewonnen. Das ist das, was zählt. Aber sie geben dir halt keine Sicherheit, sie geben dir gar keine Baseline, was das angeht. Also wo ich bei den Colts sage, die haben eine Baseline, was einfach die Offense angeht, das kann bei den Dolphins halt echt in die Hose gehen.
Ja, und was hier halt völlig verfälscht ist, dass sich die Miami Dolphins in diesem Spiel auf ihr Running Game verlassen konnten.
Genau.
Zwei Rushing Touchdowns, ein Backup aus dem Practice Squad, der irgendwie für 100 plus Rushing Yards läuft. Und da muss man einfach mal sagen, wie schlecht ist die Run Defense der Jets. 183 Yards Total Rushing gegen die Nummer 31 Run-Offense. Ja?
Ja.
Das ist so viel Rushing Yards hatte Miami mit Abstand noch nicht. So. Und das hast du zugelassen. Und das ist einfach schlecht. Oder um es in den Worten von Robert Saleh zu sagen, it is disappointing, a lot of missed tackles in the run game, it's clearly not good enough. Heißt einfach scheiße. So. Das ist selbst, also Amerikaner Pressekonferenzen sind ja immer sehr diplomatisch und haben so ihren Baukasten an fertigen Floskeln. Aber die heißt halt übersetzt wirklich einfach, es ist richtig scheiße.
Es ist richtiger Rotz, was sie hier macht. So, ja.
Ja, und Rookie Zach Wilson?
Ja, sorry, also das ist immer noch nichts. Immer noch nichts.
Das ist wirklich nichts.
Also, ich kann da immer noch nichts finden, wo ich jetzt sage, so, wow. Also, da muss ich jetzt irgendwie, das hat den zweiten Pick gerechtfertigt. Also, ich würde gerade eher Davis Mills auf zwei picken als
Wilson. Ja. Ist crazy. Und ich habe so einen Kommentar gefunden, wo ich mir dachte, ja gut, aber das bestätigt es eigentlich nur, weil es hieß, ja, in der ersten Halbzeit hat es ein Stück weit funktioniert, 17-10 Führung, bla 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 zur Halbzeit. In der zweiten Halbzeit nur 3 First Downs und in der ersten konnten sie funktionierende Trick-Plays etablieren. Das ging in der zweiten nicht mehr. Ich so, ja, aber wenn sich eine Offense schon auf Trick-Plays verlassen muss, zeigt das, dass der Basic-Shit nicht funktioniert.
Genau.
So, also wenn du Trick-Plays spielen musst, heißt das, du musst kreativ werden, weil der Standardkram nicht funktioniert, weil dein Quarterback oder was auch immer, aber meistens der Quarterback in der Offense, zu schlecht ist.
Ja, definitiv. So.
Und das ist nicht gut. Und in der zweiten Halbzeit, ja, sie an, Teams adjusten. Sie merken, der Quarterback ist wirklich nicht gefährlich. So. Er beißt nicht. Ja, müssen sie halt irgendeine Trickscheiße machen, beißen wir einfach nicht sofort, passt schon. Ne? Also, ja, weiß ich nicht, bestätigt das für mich nur. Das ist für mich kein Kompliment für die erste Halbzeit, sondern bestätigt meine Ansichten über Zach Wilson.
Du kannst halt auch auf Trickplays keinen offensiven Gameplan aufbauen.
Nein.
Das funktioniert halt nicht, so spielt man halt nicht.
Das funktioniert mal, aber dann funktioniert halt auch nicht mehr.
Ne? Genau,
das ist halt einfach. Ja, okay, und man muss jetzt auch sagen, ja, Pass Protection funktioniert auch nicht. 6 Sacks kassiert, ein Fumble nach Strip Sack, aber das ist mir auch alles zu einfach. Er hat doch einfach Würfe, die sind einfach off-target.
Ja,
und genau. Das aber extrem schlecht. Und ja, ich weiß nicht. Also ich hoffe, dass sich das ändern wird für die Jets.
Ja.
Aber ich weiß nicht.
Also mir macht es halt wenig Hoffnung, sagen wir es so.
Ja.
Und von daher, mein Gott, es sind die Jets, aber man sollte den Rookie Quarterback nicht schon in der ersten Saison abschreiben.
Auf gar keinen Fall.
So, so würde ich das jetzt nicht formulieren.
Kommen wir zum nächsten Spiel. Dallas Cowboys gegen die New York Giants. Jetzt haben die Cowboys 21-6 gewonnen.
Hier muss ich ganz klar sagen, also die Dallas Offense struggled. Ja.
Ja.
Tony Pollard ist definitiv der bessere Runner als Ezekiel Elliott mittlerweile. Und der effektivere Runner. So, weil
der weniger bezahlte.
Der weniger bezahlte. Pollard hat in 12 Carries halt 74 Yards genommen und Elliott hat zwar den Touchdown gekriegt, aber 16 Carries für nur 62 Yards. Ich sehe da einen Unterschied. Aber die Dallas Offense, die struggled. Dak Prescott war wieder ein bisschen effektiver, aber halt auch viel, viel vorsichtiger. Was mich aber bei den Dallas Cowboys halt positiv stimmt, ist diese Defense. Ja, die Giants bei 9 Punkten zu halten ist jetzt noch nicht das Ding, aber die hatten ein ganz anderes Auftreten. 3 Interceptions gefangen, Trevon Diggs hat jetzt 10, also ich sage jetzt nicht, dass Trevon Diggs der Cornerback ist, weil dafür macht er zu viele Fehler, aber 10 Interceptions musst du in einem Jahr auch erstmal fangen.
Er nimmt seine Rolle ernst. Er sagt, ich bin der ballgierige Ballhawk,
Genau.
So, und dann, ja, dann macht er das halt auch. Aber er zieht es durch.
Ja, richtig, genau.
So, wenn man es schon ist, dann muss man es auch durchziehen und das macht er mit Bravour.
Richtig, so. das macht er halt überragend. Und solange die Offense gut genug ist zu scoren, sind die Dallas Cowboys richtig gefährlich. Ja. So wie die jetzt gerade performen, beide Seiten, dass die Defense überragend ist und die Offense zumindest scored, schon krass.
Die Offense muss eine Sache fixen und das ist aktuell ihre Präsenz in der Red Zone.
Ja.
Also in den letzten beiden Spielen hatten sie bei 11 Red Zone Trips nur 3 Touchdowns. Das ist zu wenig. Wenn du in die Red Zone kommst, musst du scoren gegen die Giants. Das ist kein Problem, weil die werden dich nicht outscoren aktuell. Dafür reicht's. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema und ich liebe immer diese Statistiken, Road Games, Heim Games. Aber egal. Bei den Road Spielen, also den Auswärtsspielen, hatten sie bei 29 Red Zone Trips nur 10 Touchdowns. Also das ist zu wenig. So, wenn du in die Red Zone kommst, musst du finishen. So, und du hast die Waffen.
Ja.
Du hast die Waffen. Du hast Dalton Schultz natürlich.
Selbstverständlich. Ja, natürlich. Ein Football-Quark-Guy.
Ja, auf jeden Fall. Ich will immer noch ein Jersey. Aber ja, egal. Wir müssen ihn mal schreiben. Hör dir mal unsere Folgen an. Nimm den Übersetzer. Kannst du dir leisten. Egal. Du hast Gallup. Du hast...
Gallup.
So. Du hast Amari Cooper. Jetzt könnte man argumentieren, ist er die 2 oder die 1. Wenn er die 2 ist, ist er auf jeden Fall eine absolute Luxus-2. Dann hast du CeeDee Lamb. Du hast immerhin... Ich meine, ja, Elliott ist nicht so gut, wie der Vertrag es sagt. Ja, überhaupt nicht, also nicht mal annähernd. So, aber die Kombi aus Elliott und Pollard wiederum ist auch gefährlich.
Definitiv.
Ja, und du hast eine gute Offensive Line. Also du kannst in der Red Zone finishen, musst es halt machen. So.
Richtig.
Aber das, da machen wir nicht so Sorgen, das haben sie auch schon bewiesen, dass sie das können. Ne, das kriegen sie auch wieder hin. Und zu der Defense, hast du dieses Play von Parsons gesehen, wo er praktisch DB gespielt hat.
Richtig, und das ist halt das Krasse an Parsons.
Das ist
in dem Moment hätte man ihm halt den Defense Rookie of the Year Award geben müssen, direkt am Feld.
Das war der Pro Football Focus Play of the Week Moment.
Ja.
Und er ist einfach Linebacker, liest den Quarterback, liest den Pass, sieht, dass Golladay angeworfen wird, der in die Ecke der Endzone läuft, macht den Cut und sprintet zu Golladay und deflectet diesen Ball, beziehungsweise verhindert, dass Golladay ihn fängt. Und bei Golladay reden wir von einem verdammt schnellen Receiver.
Mit dem hat er eingeholt. Wide-Out-Receiver.
Ja, und vor allem fast. So, mit den hat er eingeholt. Das heißt, der Typ covert extrem gut als Linebacker, du kannst ihn als Edge-Rusher benutzen, du kannst... Heftig.
Ja, er ist der moderne Linebacker.
Ja.
Das ist krass.
Gibt ihm diesen Award, gibt ihm diesen Defensive Player of the Year, gibt ihn einfach bitte jetzt.
Ja.
So, es gibt keine Diskussion über diesen Award, da bin ich mir ziemlich sicher. Er wird in den Pro Bowl kommen in seinem ersten Jahr. Ja, und vielleicht bei dem Hype, den er gerade hat, All-Pro, keine Ahnung. Okay, ja, zu den, Giants, über die müssen wir auch noch.
Jake Fromm hat gespielt, darum geht's. Das will ich hier nur erwähnen, Jake Fromm hat gespielt.
Jetzt, siehst du, ich war eine Woche zu früh. Aber diese Giants Offense ist absolut broken. In den letzten 5 Spielen 11,8 Punkte Durchschnitt. Das ist ja nichts.
Das ist nichts. Deswegen lass uns weitermachen. Jake Fromm hat gespielt, wir sind gehypt.
Ja. Okay.
Wir müssen nicht über jedes Drecksteam 20 Statistiken
haben. Du hast recht. Ich hätte noch eine, aber das lassen wir jetzt. Washington Football Team gegen Philadelphia Eagles verschoben auf Dienstag. Machen wir später. Können wir noch gar nicht machen.
Machen wir am Donnerstag, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Tennessee Titans gegen die Pittsburgh Steelers. Unser beider UI und das haben die Steelers 19-13 gewonnen. Und wir können mal sagen, wir hatten wenigstens mal recht.
Ja.
Also haben wir auch schon recht. Aber heute hatten wir beide recht. Von daher 19-13 für die Steelers. Und hier muss man sagen, das Spiel zeigt, Turnover-Differenzen entscheiden Spiele. So, die Steelers hatten in den letzten 3 Spielen eine positive Bilanz. Die Titans hatten letzte Woche eine positive, deswegen haben sie gewonnen. Und das vor die 2 Spiele haben sie deutlich verloren, weil sie keinen einzigen Takeaway hatten, aber extrem viele Turnovers gegen die Patriots und die Texans. So, und das entscheidet Spiele und das war in diesem Spiel wieder ganz genauso. Ja, ganz genauso. 3 Fumble Recoveries, 1 Interception und ein Game-Winning Turnover on Downs durch einen starken, sehr starken Tackle von Cornerback Joe Hayden. 3 der Turnovers in den letzten 10 Plays, spät in der zweiten Halbzeit. Ja, so verlierst du Spiele, Tennessee. Das war der Grund. Turnovers. Turnovers haben dieses Spiel entschieden.
Und der Tackle von Joe Hayden war mir jetzt gerade noch nicht zu krass angekündigt. Guckt dieses Play. Und dieses Play hat in dem Moment den Steelers die Playoffs-Hoffnung gesichert. Und das, also um einfach mal die Wichtigkeit dieses Plays auszumachen. Macht er diesen Tackle 2 Yards weiter hinten? Oder lässt sich vom Receiver auch nur 1 Yard nach hinten schieben beim Tackeln? Dann sind die Playoffs für die Steelers gegessen.
Ja.
So, in dem Fall war es so, dass der mit purem Willen halt einfach Westbrook getackelt hat. Ja. Und halt auch wirklich von der Grasnarbe weggetackelt hat. Der hat keinen Zentimeter nach vorne gemacht.
Vor allem Joe Hayden gerade aus einer Verletzung zurückgekommen. Ja. Und der Spot wurde dem Play nicht gerecht.
Ja,
also dieser Spot war so knapp. Aber der war völlig falsch platziert.
Definitiv war der Spot falsch platziert.
Der war nicht so knapp, im Leben nicht.
Ja.
Also crazy Play.
Weil die Titans haben das Problem, die Receiver kreieren gar keine Separation. Ja. Die gewinnen keine Run-on-Run-Duelle, sie schaffen sich gar keinen Platz. Und das Run-Game ist jetzt nicht mehr, das funktioniert, ja, aber es ist nicht mehr auf Derrick Henry-Niveau. Und da muss man jetzt Ryan Tannehill ein bisschen in Schutz nehmen. So. Alleine kann er das auch nicht richten. So, wenn kein Receiver frei ist und das Run-Game auch nicht funktioniert.
Ja. Und Julio Jones hatte einfach keinen Catch und dann irgendwann hat er sich verletzt.
Genau, so, er war einfach quasi wirklich gar kein Faktor.
Ja, sie funktionieren nicht ohne Henry, Punkt.
Genau.
So, jetzt hatten genug Chancen, das zu beweisen. Foreman ist nicht Derrick Henry, auch wenn sie jetzt versuchen, Foreman irgendwie so einzusetzen, ihm 22 Attempts geben, 108 Yards. Ja, es ist nett, aber um Spiele zu gewinnen, brauchen sie Derrick Henry und der macht aus 22 Attempts 160 Yards. Und
genau.
Zwei Touchdowns.
Ne? Richtig.
Und das ist der Unterschied. Und bei den Steelers, ja, die müssen jetzt halt mal anfangen, nicht nur im vierten Quarter zu spielen. Das war nämlich diese Woche schon wieder der Fall.
Ja, die Defense hat definitiv erst im vierten Quarter gespielt.
Ja, die Offense aber auch.
Ja.
Also das ist die
Steelers. Aber sie haben zumindest vorher mal Punkte gemacht.
Ja gut, das stimmt.
Sie haben zumindest mal Punkte. Das war ja schon mal der Unterschied zu vorher.
Das war die Light-Version von den letzten Wochen, da gebe ich dir recht. Aber in der ersten Halbzeit sind sie trotzdem in dieser Saison outscored mit 62 Punkten.
Ne? Ja.
Also Steelers, in der ersten Halbzeit darf man auch gerne Football spielen.
Diesmal haben sie aber im zweiten Quarter schon mal Punkte gemacht.
Also ja, das
stimmt. So, sie sind nur im ersten Quarter mit 0 Punkten weggegangen.
Das stimmt.
So, also von daher.
Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Und da frage ich mich, wer ist eigentlich wirklich dieser Gewinner in diesem Spiel? Die Houston Texans gegen die Jacksonville Jaguars. Und das haben die Texans 30-16 gewonnen, aber sich damit die Chancen auf den Number-One-Pick verbaut. Denn wer dieses Spiel verloren hat, und das waren ja nun mal die Jaguars, der hat jetzt den Number-One-Pick, weil die Lions ja gegen die Cardinals gewonnen haben.
Genau.
Also hier sind wir übrigens, das war mal eine Overreaction von mir. Stand jetzt, kann auch alles passieren. Aber Stand jetzt haben die Jaguars wieder Back-to-Back den First-Overall-Pick.
Nehmen sie wieder einen Quarterback?
Nein, ist auf gar keinen Fall. Ich glaube, das. Aber was ist was Interessantes? Wenn wir mal bei Rookie-Quarterbacks reden.
Davis Mills war bei diesem Spiel besser.
Würden wir sagen, Davis Mills wäre die Zukunft, wenn er in der ersten Runde gepickt worden wäre?
Wenn er in der ersten Runde gepickt worden wäre, ja.
So unfair.
Ja, ist definitiv unfair.
Weil man klammert sich jetzt an Zach Wilson und Trevor Lawrence. Ja klar, gut, Trevor Lawrence hat immer noch ein riesen Ceiling, keine Frage.
Trevor Lawrence möchte ich erstmal in einem richtigen System sein.
Genau, aber also, wenn ich jetzt mal mit Zach Wilson vergleiche, die Jets werden sich jetzt schon nochmal erstmal an Zach Wilson klammern.
Ja.
So, wenn Davis Mills wie Zach Wilson gespielt hätte, ja, dann
wäre
der weg vom Feld.
Der hätte gar nicht so viele Chancen bekommen.
Genau, so und deswegen würde ich sagen, ist schon, ich meine, er hat 540 Yards und 3-1 Touchdowns in den letzten beiden Games.
Das war gut.
Sind Ansagen.
Ja.
Tyrod Taylor hat es schon wieder geschafft, seinen Job zu verlieren an den Rookie-Quarterback, aber das ist ein anderes Thema.
Vielleicht ist er auch einfach ein unglaublich guter QB-Coach.
Vielleicht.
Vielleicht ist das nämlich, das ist hier nämlich der gemeinsame Nenner. Der eigentliche QB-Coach der NFL ist Tyrod Taylor.
Wurde er nicht auch schon bei den Bills für Josh Allen dann?
Ja, ja.
War das auch schon da? Ja.
Ja.
Muss ja, haut ja
und hin. Obwohl er in die Playoffs gekommen ist mit den Bills, mit einem Team, was eigentlich nicht gut war.
Boah, seine Karriere ist echt scheiße, was das angeht. Das tut mir echt leid.
Der ist kein schlechter Quarterback.
Nee.
Na. Ich finde ihn nicht schlecht.
Ja, ich weiß nicht mehr, ob ich in dem Team spiele. Aber ich war auf jeden Fall in dem Team. Ja, auf jeden Fall muss man dazu sagen, der Draft ist auch eher QB-arm. Also ich würde bei Davis Mills bleiben, wenn ich Houston wäre.
Du, vor allem hat Houston halt auch noch genug andere Probleme.
Ja, genau. Du kannst wirklich genug andere. Nimm den besten Edge oder was auch immer.
Ja.
Corner. Ja, und dein Urban Meyer-Effekt, der ist so ein bisschen ausgeblieben, würde ich sagen.
Ja, das hat nicht, aber sie haben 16 Punkte gescored.
Das stimmt. Seit der Bye Week haben sie in den 7 Spielen Average 9,1.
Also, genau. Also von daher, das war in Ordnung.
Relativ.
James, ja, schon mal besser, die Tendenz. Darüber reden wir einfach mal. Robinson hat okay gespielt, würde ich jetzt mal sagen. 18 Carries, 75 Yards, ein Touchdown. Nicht überragend, aber immerhin okay. Zumindest halt konnte er ein bisschen laufen. Von daher sind die Jaguars schon quasi fast auf einem guten Weg. Wenn man wieder mal loben muss, ist Brandon Cooks. Er ist ein Top-Receiver. Er ist zwar alt, aber er ist ein Top-Receiver.
Das ist die Waffe, die Trevor Lawrence nicht hatten.
Genau. So, wie du tatsächlich am Donnerstag gesagt hast. Houston hat Cooks, Trevor Lawrence hat nix.
So, und das ist echt traurig.
Ne? Und in dem Fall war es halt genauso. Der hat den Unterschied gemacht.
Das ist unglaublich. Trevor Lawrence hat echt, was der wohl gedacht hat im Draft. Fuck. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Cincinnati Bengals gegen die Denver Broncos. Das haben die Cincinnati Bengals 15-10 gewonnen. Würdest du sagen, die Offense der Bengals ist so ein bisschen in Danger?
Ich bin mir bei den Bengals tatsächlich nicht sicher. Ich muss hier einmal von Toro 711, Kuss geht raus, habe ich gerade eingeblendet.
Ich sehe es nicht, meine Notizen hier offen.
Kuss geht raus zurück. Die Bengals sind, ja, das Ding ist halt, mein Problem bei den Bengals ist, dass ich in diesem Team richtig viel Potenzial sehe.
Du hast die rosa Brille auf.
Ja, also auch, und deswegen denke ich mir halt so, boah, die haben Chase, die haben Higgins. Higgins ist für mich gerade der, also wirklich einer der interessantesten Receiver, der gar keine Aufmerksamkeit bekommt, weil er halt neben Chase spielt. Und dann haben sie halt auch immer noch Tyler Boyd, der halt ein Football-Quark-Guy ist.
Wir machen das, Tom. Wir haben das schon besprochen, wir müssen so ein Team mit völlig overhyped Football-Quark-Spielern machen, für jede Position.
Ja, ja, und die Bengals sind halt so ein Football-Quark-Team. Die haben Tyler Boyd und Logan Wilson. Also,
stimmt. Zwei Nominierte.
Ja, Logan Wilson ist zwar gerade verletzt, aber ey, deswegen, ich mag die Bengals in dem Fall einfach zu sehr, um jetzt zu sagen, hier ist alles doof, weil sie haben halt die Broncos auch bei 10 Punkten gehalten und sie sind immer noch ein Winning. Sie schaffen es jetzt, Spiele zu gewinnen. Selbst wenn die Offense mal nicht performt.
Und die findest du gut. Es geht mir jetzt prima um die Offense. Was mir so ein bisschen morgen Sorgen macht, ist Joe Mixon.
Ja, was mir Sorgen macht, ist die O-Line. Ja, gut, Joe Burrow kriegt hier regelmäßig, der wurde, glaube ich, schon wieder viermal gesackt oder so. Und die O-Line der Bengals ist für mich eine der drei schlechtesten O-Line der ganzen Liga, weil die ist in der Pass-Pro nicht gut und Joe Mixon kann gerade in den letzten 5 Spielen nicht laufen.
Ja, die letzten 3 Spiele. Krasser Abfall. Ja. Davor 100 Yards plus, 100 Yards plus. Und in den letzten 3 Spielen 19 Attempts für 54 Yards, ein Touchdown gegen die Chargers. Dann 18 Attempts, 58 Yards, kein Touchdown gegen die 49ers. Und jetzt wieder 58 Yards bei 17 Attempts und gar kein Touchdown. Das sieht nicht gut aus.
Ja, ja. Und das
liegt natürlich auch an der O-Line.
Richtig. Und dann funktioniert der Rest natürlich auch nicht. Wenn der Quarterback durchgehend überperformen muss und durchgehend irgendwie weglaufen muss, dann trifft er seine Ziele auch nicht. Egal, wie gut er unter Druck ist.
Ja. Aber es war ein Must-Win gegen eine starke Defense. Das muss man einfach sagen. Die Denver Broncos haben eine wirklich gute Defense und auch ein relativ gutes Running Game.
Ja,
also das Williams hat funktioniert. Und Gordon haben ja wirklich, das ist wirklich ein 50-50-Split, weil beide hatten 15 Attempts. Williams 72 Yards. 53 Yards Gordon. Kein Touchdown, das ist so ein bisschen das Ding. Die Defense, klar, gut, über die haben wir schon gesprochen. Hielt Cincinnati bei 249. Quarterback ist halt so eine Sache und ich verstehe nicht, wieso sie das QB-Problem jedes Mal sagen, wir sind ein QB entfernt und es stimmt schon wieder ein Stück weit und ich verstehe nicht. Die Ironie daran ist ja wirklich, dass John Elway, einer der größten QBs, dort für den Bums wirklich auch verantwortlich ist und es nicht schafft, einen vernünftigen Quarterback zu organisieren.
Aber vielleicht spielt Aaron Rodgers da ja bald.
Das wäre, also dann sehen wir die Denver Broncos im Super Bowl.
Ja,
der Defense, also, den Waffen, den Running Backs.
Ja.
Ja, also da mache ich mir keine Sorgen. Aber Stand jetzt, Bridgewater ist halt ein guter Game Manager, mehr nicht.
Und Drew Lock ist nichts.
Ja, also. Drew Lock ist nichts. Hat im zweiten Drive schon wieder gefumbled.
Ja.
Also. So. Und ich habe dabei eine witzige, trage ich nochmal hier vor, eine Statistik über Drew Lock rausgefunden, damit ich dein Hate gegen diesen Typen nochmal ein bisschen befeuern kann, weil ich glaube, Drew Lock ist so dein. Wenn wir ein Team hätten mit Most Hyped Playern, ich glaube, dann wäre Drew Lock in dem anderen Team.
Ja, dann würde Drew Lock das Tandem mit Ezekiel Elliott bilden.
So, und Und 2020 war er tied für Interception Leader und der letzte Completion Rate. So, das ist Drew Lock.
Ja.
Und er hat jetzt die Chance zu beweisen, dass er nicht nur das ist, aber hat halt gefahren mit dem zweiten Drive.
Also, genau, er ist nicht also, mehr. Er ist genau it. Das. So. Ist manchmal, genau also das. Manchmal stimmt Vorurteile halt auch einfach. Ne?
Also. Ja, so ist es. So, also. Ja, mach dir mal ein bisschen Gedanken, John Elway. Okay, Atlanta Falcons gegen die San Francisco 49ers. Das haben die 49ers souverän mit 31-13 gewonnen.
Weißt du, auf welchen Call ich am Donnerstag richtig stolz war? Ich habe gesagt, dass der Laufstil von Cordarrelle Patterson nicht gegen die 49ers funktionieren wird.
Na, ist auch völlig recht gehabt.
Ja, 11 Carries für 18 Yards. Bam, da habe ich mich tatsächlich mal wie ein Football-Experte geführt.
Weißt du, was ich krass fand, als ich mir die Running-Statistik angeguckt habe? Davis hatte 6 für 21, aber danach kam halt schon Matt Ryan mit 5 für 20. Ja. Das zeigt, an welchem Punkt wir bei dem Running Game. Es war nicht schlecht in den letzten Spielen. Besser als. Also nicht gut, aber. Ne? Aber das war jetzt halt wirklich dann.
Ja, das war halt nix.
Ciao.
Das war halt nix. Und bei den 49ers muss ich halt sagen, also da kann anscheinend jeder Running Back spielen. Ne? Wilson Jr. hat jetzt auch einfach mal ein 110-Yard-Game hingelegt.
Letzte Woche konnte er das nicht. Da habe ich auf ihn gesetzt bei Fantasy.
Ja.
Aber diese Woche konnte er es.
Ja. Also solltest du ihn nicht mehr auf ihn setzen.
Ich hatte ihn erst als mein Star für nachher, aber.
Ja, aber vielleicht lag es an dir.
vielleicht lag es an. Na gut.
Das ist ein persönliches Ding. Willst du sagst, Tobi hat mich starten lassen.
Hm. Das kann sein.
Und performe ich heute mal nicht.
Wir müssen auf jeden Fall mal über Jimmy Garoppolo reden. Wie gut ist der gerade?
Kann ich nie einschätzen.
Ne? Also,
kann ich tatsächlich nicht einschätzen. Ich finde, er ist durchgehend halt besser, als er gemacht wird, aber ich halte ihn halt nicht für einen Top-QB.
Ja. Ich mag halt so eine Statistiken wie seit Woche 8 einer der effizienten QBs. Ja, wir müssen halt schon die ganze Season bewerten. Ja. Und ja, in der Spanne, also vor dem Falcons-Game, hatte er das viertbeste Quarterback-Rating. Ja, ist nice. Ist nice. Und gegen die Falcons hat er auch gut gespielt. 18-23, 52 Yards, ein Touchdown, kein Pick, Rating von 123,7. Ja, alles gut. Er hat halt aber auch krasse Waffen.
Ja, genau. So, und er hat ein krasses System.
Genau, er hat einen krassen Offensive Guru in seinem Head Coach Kyle Shanahan, so, sorry. Und er hat halt wirklich krasse Waffen. Und ja, Kittel, so, ja, sorry, ne, das ist auch echt enttäuschend, ne? Nach 250 plus Yards Games macht er nur 93 Yards bei 6 Catches als Tight End. Das ist schon frech. Ne? Also wie kann man so scheiße spielen?
Ja, also der Absteiger der Woche auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Kittel, krasser Spieler. Samuel hat schon wieder einen Rushing Touchdown. Also wenn der Typ in der Red Zone den Ball bekommt als Running Back, ist das fast immer ein Touchdown. Untouched, so irgendwie gefühlt. Ne? Immer über außen schön, ne? Und Touchdown. Also wieder 6 Rushes für 29 Yards. Ja. Das ist dann Wilson natürlich noch, hast du schon angesprochen, auch eine starke Performance. Also ja, Jimmy Garoppolo besser, aber wie gut wird diese Offense, wenn Trey Lance ein Faktor wird?
Genau, also ich glaube, Trey Lance gibt der Offense halt noch eine weitere Dimension.
Ja, noch eine, zu den bereits
richtig.
Sehr vielen.
Ne? Richtig, und das kann dann halt richtig, richtig spannend werden. Ja. Aber so.
Was krass ist, wir sind hier an einem Punkt in der Season, wo jeder Sieg zählt. Vor dem Spiel Playoff-Chancen 78%. Dank dem Sieg bei 88 hätten sie verloren bei 43. Das sind jetzt die Spiele, wo es wirklich um alles geht. Die Falcons, ey, man muss sagen, besser als erwartet die Season.
Ja,
definitiv. Du hattest sie bei 4-13 vor der Season, als wir das eingeschätzt haben. Ja. Ich bei 5-12, jetzt sind sie schon bei 6-8. Ich glaube, die können ein bisschen auf was aufbauen. Problem, Starspieler Patterson ist schon alt, Matt Ryan ist schon alt. Ne? Also, aber besser,
not for
als,
long.
Besser als erwartet. Ja. Besser als erwartet. Okay. Seattle Seahawks gegen Los Angeles Rams, ebenfalls verschoben auf Dienstag. Green Bay Packers gegen die Baltimore Ravens und das konnten die Green Bay Packers mit 31-30 gewinnen. Die Packers sind damit Division-Sieger.
Was ist deiner Meinung nach die größte Stärke der Green Bay Packers?
Ihr Head Coach. Ey, aber ohne Scheiß, in seinen 3 Season, 3 Division-Titels, ja, das spricht für ihn. Und wenn er wieder 13 Spiele gewinnt, hat er in jeder Season 13 Spiele gewonnen. Ja, 2019, 13-3, 2020, 13-3 und im Vergleich, bevor er da war, 6-9. Und der QB war immer der gleiche. Also ja, ich habe jetzt kurz gelacht, aber ja, der Head Coach und natürlich Aaron Rodgers.
Meiner Meinung nach ist es dieses Jahr einfach, dass sie die Offense am Laufen halten können. Da performt keiner über. Die haben außer von Aaron Rodgers 3 Touchdowns, ja, der ist effizient, macht wenig Fehler, ja, keine Frage. Aber die schaffen es, lange Drives aufs Feld zu kriegen mit unterschiedlichen Situationen und die gehen fast nie three and out.
Und das macht sich scary, weil vorhin bei den Cardinals meintest du, ja, Hopkins fehlt ja und die gehen auf Big Plays. Ja, das ist kacke, wenn eine Dimension fehlt und schon läuft es nicht mehr ganz so rund. Es läuft trotzdem, kann trotzdem gut laufen für die Cardinals, aber man ist so ein bisschen
abhängiger
limitiert auf diese eine Option. Und das haben die Packers nicht. Ich habe das Gefühl, es ist egal, wer da spielt. Ob das Valdez, ich weiß nicht, wer Doppelname, aber auf jeden Fall Valdez, Lazard, ist egal, wer da spielt.
Ja, es ist egal, ob Aaron Jones. Es ist egal, ob Aaron Jones oder AJ Dillon läuft.
Ja, es ist völlig egal in dieser Offense. Ja. Die funktionieren alle und es fehlt ja die halbe O-Line gefühlt.
Ja, deswegen. Also, und das ist für mich die größte Packers-Stärke. Ich war von den Ravens trotzdem positiv überrascht und ich war vor allem von Tyler Huntley positiv überrascht. Und ich meine, 2 Touchdowns, 215 Yards, dazu noch 73 Yards erlaufen. Das war stark.
Können wir bitte festhalten, dass er der erste Spieler in der Ravens-Geschichte ist, der 2 Passing-Touchdowns und 2 Rushing-Touchdowns in einem Spiel hatte und er spielt in dem Team, wo Lamar Jackson MVP wurde. Und trotzdem ist er der Erste, ein undrafted Free Agent.
Ist das ein roter jemand? Sehen wir von dem noch mehr in der NFL?
Ich glaube, die Ravens werden erstmal ganz laut Shotgun rufen bei diesem Quarterback und sie werden einen hochklassigen Backup haben. Hm. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendwann in den nächsten Jahren ein Team sagt, ey, der ist doch ganz nice. Dem geben wir mal einen Shot. Na, er wird jetzt nicht Lamar Jackson in Baltimore ersetzen.
Also das glaube ich auch nicht.
Das wird nicht passieren. Aber irgendein anderes Team könnte ich mir vorstellen, wenn sie ihn erstmal zu einem guten Backup entwickelt haben. Und dann holt sich ein anderes Team Tyler Huntley als Starting QB.
Ja, ist
und Ravens kriegen was Nices für den Draft.
Ist Mark Andrews mittlerweile ein Top-3-Tightend? Wir hatten immer Kittle, Kelce und Waller.
Vor dieser Woche hätte ich gesagt, Kelce baut ganz schön ab. Ein bisschen dem Alter auch irgendwo geschuldet. Nach dieser Woche und dieser Performance weiß ich nicht. Macht es schwieriger. Waller kann ich dieses Jahr nicht gut bewerten. In den Spielen, wo er gespielt hat, war er nicht wirklich immer gut. Und ja gut, aber er ist verletzungskrank. Also kann man nicht gut bewerten dieses Jahr und Kittle ist immer noch crazy. Aber Mark Andrews ist schon auf jeden Fall Platz 4. Aber ich würde aktuell sagen, Kittle.
Für mich ist er einfach. Also für mich ist einfach
Andrews, Kelce, Waller.
Ja, aus dem Bauch raus. Würde ich wahrscheinlich auch so sagen. Für mich ist es einfach so, dass dieses Tier der Top-Titans einfach jetzt um eine Position größer geworden ist.
Ach so, man, ja. Es gibt jetzt die Top-4.
Genau, es gibt jetzt einfach die Top. Für mich gibt es jetzt einfach die Top-4 Titans, wo ich vorher nur Top-3 gesehen habe.
Ja, und wir hätten eher gedacht, dass Hockenson rein sneakt.
Ja,
aber es ist definitiv Andrews. Mark Andrews und der hat den Deal, den er bekommen hat, auf jeden Fall verdient.
Ja, safe, auf jeden Fall.
Ja. Wie fandst du die Entscheidung?
Dass sie zu zwei gehen. Absolut richtig. Was möchtest du denn? Sagen wir mal, du kickst, dann ist es unentschieden und die Packers gewinnen den Cointoss. Dann spielst du die Overtime und warst nicht mehr auf dem Feld und verlierst.
Ja, bin völlig bei dir.
Also.
Bin völlig bei dir und sie hatten praktisch keine Secondary.
Ja,
und das ging Aaron Rodgers. Keine Secondary und das ging Aaron Rodgers. Ja, das kann nicht gut enden. Aber weißt du, was krass ist? Die sind gar nicht mehr im Playoff-Picture. Die Baltimore Ravens sind raus. Vor 3 Wochen hatten sie noch die Chance über 91,3 und stand jetzt, wäre die Saison jetzt vorbei, wären sie raus. Glaubst du, sie kommen wieder rein? Ist Baltimore ein Team, was draußen bleibt oder wieder reinkommt?
Also das ist halt schwer. Also es ist wirklich richtig, richtig schwer, weil die sind alle so, die sind ja gerade alle irgendwo bei einem Siegunterschied. Deswegen
sind alle 8-6. Gefühlt sind alle 8-6.
8-6 oder 7-6 oder 6-7 und oder 7-6-1.
Ja, sie sind alle sehr nah beisammen. Kommen wir zum nächsten Spiel.
Ja.
New Orleans Saints gegen die Tampa Bay Buccaneers. 9-0 für die Saints. Was für eine Nullnummer war das? 0 Punkte für die Bucks.
Was für eine Nullnummer war das? Das war jetzt wirklich, das ist aber nicht Football-Quark-like hier.
Wieso?
9-0. Was für eine Nullnummer. Hey. Willkommen.
Lass mich in Ruhe. Ich sage jetzt nicht, dass das hier steht. Ich sage einfach, das ist mir spontan eingefallen.
Hast du wirklich, hast du es aufge... Ja, hast du
die
Last? Hast du wirklich die
Last? Die Punchline steht hier, Mann. Das,
wow.
Lass mich in Ruhe.
Wow, warte kurz.
Okay. Auf jeden Fall 0 Punkte für die Bucks. Ja. Und, aber keine 0 kaputten Surfaces. Haben wir einen. Jetzt hau ich einen raus. Das steht ja nicht.
Okay, der war aber gut. Das muss man schon sagen.
Das steht ja jetzt nicht. Okay. 0 Touchdowns für beide Teams. Das ist auch krass.
Ja,
weil
auch
die Saints hatten einfach 3 Field Goals.
Ja,
und jetzt kannst du jetzt mal nochmal deinen Applaus-Ding.
Ja, sag erstmal.
Nein, mach bitte. 0 Interceptions für Hill. Er hat getan, was von ihm erwartet wurde. Mach keinen Fehler und lass den Kicker 3 Field Goals schießen, um zu gewinnen. Komm. Schon irgendwo.
Ja, ich find's krass, ist die Defense der Saints sowas wie die Nemesis für Tom Brady?
0-4. Als,
ja.
Naja, also als Tampa QB. Ne?
Ja, Tampa Brady.
Tampa Brady.
Ja.
Stimmt, das war ein Ding. 0-4 gegen die Regular Season Saints. Oh je, hier ist die Stat, die ich vorhin vergessen habe. In den letzten 7 Home Games hatten sie 30 plus Punkte. Das ist die drittlängste Streak in der NFL-History. Kann die schlimmer enden als mit 0 Punkten?
Ja, das ist schon traurig.
Das ist schon crazy.
Aber mein Gott. Ja, aber die Saints, die Defense ist krass. Aber die Tampa-Defense ist auch krass. Sie haben die Saints bei 9 Punkten gehalten. Man hält nicht einfach
das
NFL-Teams.
Das vergisst man hier gerade. Ne? Also es waren 3 Field Goals. So,
richtig.
Ne?
Und die haben halt auch die Saints konnten weder passen noch laufen. Also da hat beides nicht, da hat auch nichts geklappt. Außer sie waren halt einfach nur in Field Goal Range. So. Also Brett Maier ist eigentlich für mich der Star der Woche gefühlt.
Und Taysom Hill ist hier nicht die Antwort. Also er hat es nicht mal geschafft, zu Alvin Kamara zu werfen.
Genau.
Also wenn es etwas gibt, was du können musst als Quarterback, bitte dann Handoffs und dann Running Back im Zweifel anwerfen als letzte Option. Ja, also den Pass musst du hinkriegen.
Gerade wenn der Running Back Kamara ist.
Ja, der wirklich auch, den du auch absolut daneben werfen kannst, ja, und dann fängt er das Ding irgendwie trotzdem. Der hat einen immens guten Radius. Der kann fangen, der kann fangen. Der holt dir das Ding auch ran. Ne, also das ist wirklich, ja, und bei Brady viermal gesackt, hat natürlich drei seiner größten Waffen im Laufe des Spiels verloren. Godwin raus, Knie, Evans, Hamstring, Fournette, Hamstring. Konnte nicht mit Gronk connecten. Aber jetzt muss man auch dazu sagen, bei den Saints laufen auch nicht viele Waffen rum, außer Kamara, aber den musst du halt treffen.
Ja.
Also das war wirklich ein krasses Spiel.
Das war ein krasses Spiel. Also, und
es war gar kein krasses Spiel, aber es war ein krasses Spiel.
Kann es so ein Turnaround-Game sein für die Tampa Bay Buccaneers, dass sie aus dieser Niederlage wieder Energie ziehen und dann sagen, ja okay, jetzt erst recht. Das ist jetzt wieder Küchenpsychologie.
Das ist ja vor allem aber sehr random gedreht, so jetzt erst recht daraus zu machen. Ich habe eigentlich gedacht, jetzt kommt, ist das jetzt ein Downer für die?
Naja, sie haben aber letztes Jahr ja auch so ein Game gehabt, wo sie einfach richtig ins Gesicht gekriegt haben und danach einfach alles gewonnen haben.
Ja, ich glaub,
unter anderem den Super Bowl.
Tom Brady bringt das Spiel, Tampa Brady vielleicht schon, aber Tom Brady bringt das Spiel nicht aus, also bringt das Spiel jetzt nicht aus dem Konzept, ne? Also da mache ich mir keine Sorgen. Also der findet zurück, der schüttelt das ab. Wenn der das nicht könnte, wäre nicht so erfolgreich.
Ja.
Der kann das abschütteln. Bruce Arians ist, glaube ich, nach Pete Carroll oder so ältester Headcoach, der durch diese Liga rennt, also der kriegt das auch hin.
Ja, Alter steht jetzt hier nicht für Qualität. Aber
das stimmt, aber er ist, in dem Fall vielleicht schon und er ist auch erfahren. So, ja. Also das war nicht seine erste bittere Niederlage. Also nein, die haben immer noch genug Potenzial, dass Godwin natürlich out for season, es tut weh, aber Evans und Fournette werden zu den Playoffs, denke ich, wieder da sein. Sieht für mich zumindest so aus.
Und sie haben Antonio Brown.
Ja, der hat zwar ein ganz komisches,
aber ein guter Receiver.
Ganz komisch in seinem Kopf, aber ein guter Receiver. Und das ist das, was hier zählt. Ne, dann sieht man nochmal gern über irgendwelche Impfdesaster hinweg. Egal, und er hat immer noch Gronk. Und nur weil er mal ein Spiel nicht mit ihm connecten konnte, heißt das nicht, dass er das nie wieder kann.
Ja, eben.
Also Tampa Bay bleibt gefährlich und im Gegenteil, die Defense hat ja dann, wenn immer, eher ein bisschen Sorgen gemacht und die wiederum hat nice performt.
Richtig.
Also von daher, alles gut. Okay, kommen wir zu den Montagsspielen. Las Vegas Raiders gegen die Cleveland Browns und das konnten die Las Vegas Raiders 16-14 gewonnen. Das heißt, sie sind noch nicht done. Die haben noch Hope is alive in Las Vegas.
Die Hope is alive, sagt Hope man das so? Alive.
Weiß nicht, keine Ahnung. Weiß, was gemeint ist. Ja. Die Hoffnung lebt. So.
Ach, die Hoffnung lebt.
Sie lebt.
War das keine Nullnummer?
Klingt wie eine Seifenoper. Nö. Nein? Nö, das war keine Nullnummer.
Aber ich hab für die Raiders getippt. Da bin ich ein bisschen stolz drauf.
Nein, ich nicht. Aber das ist doch dein Frust geschuldet.
Nee, ich habe es in dem Fall wirklich geglaubt, weil wo Nick Mullins halt Quarterback ist und die anderen kommen mit ihrem Starting Quarterback, da kann man schon rausgehen sozusagen. Das war ja meine Argumentation, dass bei den Browns halt alle Covid haben.
Aber wenn ich dir jetzt die Stats von Nick Mullins vorlese, klingt das nicht nach Baker Mayfield?
Ja klar, also der
20 von 30, 147 Yards, ein Touchdown, kein Pick. Liest sich wie Baker, nur dass die Interception fehlt.
Genau, also von daher für die Browns alles gut. Und Nick Chubb alleine war halt aber dann sozusagen zu ausrechenbar. Die Raiders haben nicht gut gespielt. So, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Aber sie haben natürlich zwei krasse Pass-Rusher mit Max Crosby und Yannick Ngakoue.
Ich glaube, der eine ist Crosby war vor dem Spieltag zumindest Zweiter in Pressures.
Und der andere Dritter.
Ja,
das ist schon krass. Aber die Offense funktioniert halt so nicht. Also wenn Zay Jones und Foster Moreau deine besten Receiver sind, dann läuft da irgendwas falsch.
Ja, ich würde das Spiel jetzt auch nicht zu sehr überbewerten.
Genau, das ist halt so ein Sondergame und das haben die Raiders jetzt halt gewonnen und damit ist auch für mich gut.
Ja. Okay. Kommen wir zum nächsten Spiel und unserem letzten, glaube ich, für heute.
Ja.
Die Minnesota Vikings gegen die Chicago Bears und das konnten die Vikings zwar, sage ich an dieser Stelle, 17-9 gewinnen, aber wie war die Leistung wirklich?
Ja, nicht gut. Also gerade Kirk Cousins hatte zwei schlechte Spiele jetzt in Folge, würde ich jetzt mal so sagen. Das hat er auch selten.
Ja.
Und Dalvin Cook trägt diese Offense halt, hat dazu geführt, dass sie halt 17 Punkte halt machen können. Hat aber, glaube ich, selber keinen Touchdown gemacht, wenn ich das richtig sehe.
Ja, hat er nicht.
Justin Fields gefällt mir jetzt mittlerweile, wird er ganz cool eingesetzt. Aber es hat er nicht gereicht. So.
Ja, du musst halt scoren.
Genau,
du kannst nicht 370 Total Yards haben, 24 First Downs und dann nur 9 Punkte und kein Touchdown bei 4 Red Zone Trips.
Aber das würde ich halt noch ein bisschen bei Justin Fields würde ich es auf die Erfahrung schieben und sagen, ja, das wurde halt dann ineffektiv und so weiter.
Oder aufs Play Calling.
Matt Nagy. Ne? Also, Matt Nagy hat, was Gameplans angeht, ist der gar nicht so verkehrt.
So, naja, also in diesem Spiel schon.
In diesem Spiel ja, aber sonst.
Zusammen mit seinem OC.
Matt Nagy hat schon richtig häufig gute Gameplans geschrieben für seine. Der hat mit Trubisky wie einen Star Quarterback aussehen lassen. Von daher,
Man darf nicht vergessen, er war auch mal Coach of the Year.
Genau, also Matt Nagy an sich.
Aber wahrscheinlich eher dank der Defense-Leistung in dem Jahr.
Ja, so. Ja, aber ich sag nur, das ist nicht so verkehrt, was der aufs Feld bringt. Aber die Vikings haben jetzt gewonnen und wahrscheinlich auch das wieder so ein Spiel, was so unter ferner Liefen läuft, weil an irgendeinem Tag ausgetragen und so weiter.
Ja, aber du musst halt schon, wenn die gegnerische Defense so krass angeschlagen ist, weil so viele Spieler aufgrund von Covid fehlen.
Er muss mehr Punkte.
Er muss halt mehr als 87 Yard werfen.
Natürlich.
Und auch mehr als 50% Completion haben. Und Jefferson mit seinem 47 Yards bei 4 Catches hat auch gezeigt, ja, er braucht auch Adam Thielen. Der geht so ein bisschen unter. Alle reden immer über Justin Jefferson, aber Adam Thielen ermöglicht es, dass Jefferson überhaupt die Räume hat.
Ja, klar.
Und keine Double Coverage im Gesicht.
Ja.
Und dann kann er glänzen. Also das wird auch nochmal ein ganz wichtiger Spieler. Und die Vikings sind wieder so in der Season, wo man sich fragt, ist das jetzt ein Playoff-Team oder nicht? Ne, und dann
vielleicht sind sie ja wieder so gerade so ein Playoff-Team und dann fliegen sie halt raus.
Ja, wir werden es sehen. Aber ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wie es für Matt Nagy weitergeht. Es gibt eine neue Regel, die erlaubt Job-Interviews ab Montag. Also wahrscheinlich seit gestern. Oder nächste Woche.
Nee, wenn du erst wenn du kein Playoff-Team bist.
Ah.
Aber, deswegen dürfen
die, aber ich glaube, die Chicagos sind jetzt das fünfte Team, was offiziell kein
Playoff-Team
mehr ist. Und deswegen dürfen sie jetzt schon Jobinterviews ab vergangenen Montag, also seit gestern, führen.
So wird ein Schuh raus. Wenn du schon nicht mehr in die Playoff kommen kannst, dann darfst du auch Jobinterviews führen.
Ja, okay. Das ist die neue Regel. Alles klar, das war's. Das waren die Spiele, die stattgefunden haben. Zwei kommen noch. Heute spielt noch Washington gegen Philadelphia und Seattle gegen die Los Angeles Rams.
Die kommen dann in der Donnerstagsfolge, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen. So. Bye Week, ja, hatte kein Team.
An dieser Stelle würde ich dann sagen, kommt hier die Werbung. Firstdown.eu gibt euch weiterhin 10%. Auch jetzt zur Weihnachtszeit könnt ihr bei Firstdown.eu 10% sparen, wenn ihr Quark10 eingibt. Auf alles, was ihr euch auf den Kopf setzen könnt. Vielen Dank. Werbung Ende.
Okay, wir haben Preise zu vergeben. Ich übernehme den Offense-Pick, weil er schmerzt. Aber ich mache es wie mit einem Pflaster. Ich ziehe ihn einfach schnell ab. Travis Kelce, Offense-Football-Quarkstar of the Week. 10 Catches für 191 Yards, 19,1 Average und 2 Touchdowns.
Hast du dir diesen Pflasterspruch auch aufgeschrieben?
Nein, den habe ich mir nicht aufgeschrieben.
Okay.
Hier steht nicht alles.
Glaube ich nicht.
Doch, der war Impro. Egal, auf jeden Fall, was hier steht, sind die Stats und die Stats sind überragend. 191 Yards. Da hat er gezeigt, dass er immer noch Elite ist.
Man muss halt auch mal dazu sagen, da ist nicht mal einer nah dran. Der zweitbeste Spieler, was Receiving Yards angeht, war sein Teamkollege Tyreek Hill.
Aber kannst du dir, was waren Mark Andrews Stats, aber auch irgendwie auch
überwältigt. 134.
160 Yards oder so. Ja,
134.
Sowas. Ja, okay, aber 2 Touchdowns, glaube ich auch.
Ja.
Aber er hat es nicht geschafft,
sorry,
Football-Quarks der Offense zu werden, weil Travis Kelce noch krasser war. Wenn überraschend oft Tight Ends sind. Nicht überraschend oft, aber Kittel vorletzte Woche. Letzte Woche hätte er es wahrscheinlich auch verdient.
Ne, ja, aber du musst halt sehen, auf dieses ganze Jahr über gesehen.
Naja, okay. Aber jetzt back to back. Ne, und wenn es Travis Kelce nicht geworden wäre, wäre es wahrscheinlich Mark Andrews geworden.
Das ist richtig.
So, also wieder Titan. Titans rasten gerade aus. Gronkowski war es auch einmal.
Ja, das stimmt.
Ja, also Travis Kelce, Offensive Football Quarkstar of the Week. Defense?
Ich bin immer noch mit mir am Überlegen. DJ Woonen mit 3 Sacks, 8 Tackles und einem Forced Fumble. Mein persönlicher Favorite wäre aber Joe Hayden für den Fourth Down Stop. Und er hat auch einen Fumble recepted.
Auch in einem sehr entscheidenden Moment.
Auch in einem entscheidenden Moment.
In beiden entscheidenden Momenten. Einmal gab es diesen Momentum-Swing nach dem Turnover.
Ja.
Und, gut, sein Stop beim vierten Versuch.
Der war aber krass.
Spiel gewonnen.
Der hat damit das Spiel gewonnen.
Hat halt das Spiel gewonnen. Und weißt du was? Scheiß drauf. Ich bin dafür, dass der Defense-Football-Quarkstar wird. Einfach kommt aus einer Verletzung wieder. Spielt einfach mit unglaublich viel Einsatz.
Und er hat, das Ding war halt Big Players make Big Plays in Big Games, so. Und das war das Zeichen.
Scheiß drauf, wir nehmen Joe Hayden.
Ja.
Ich hatte noch irgendeinen Cornerback im Pad und den habe ich schon wieder vergessen. Da wollte ich mir erst rausschreiben, wie gut seine Coverage Grade war. Und dann dachte ich,
juckt sowieso niemanden.
Hayden. Ja. Joe Hayden.
Ja.
Einfach aufgrund 2 wichtiger Stops. Okay. Also, Travis Kelce Offense, Defense, Joe Hayden. Overreaction. Overreactions, 3 Stück davon pro Kopf. Was ist deine erste?
Ja, das waren nicht die letzten Verschiebungen in dieser Saison, was Covid angeht.
Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Das glaube ich nicht. Und dann, wir haben ja noch 3 Wochen in der Regular Season und so stark, wie das ansteigt mit Covid-Fällen, das ist ja ein krasses exponentielles Wachstum oder Steigung. Ne? Das von vor 5 Wochen gefühlt war das noch gar kein Thema oder mal hier und da einer. Und jetzt verschieben wir schon, wie viele Spiele haben wir denn jetzt verschoben? 3 Spiele, ne?
2.
Dann wäre das Samstagspiel verschoben, das ist ja auch verschoben worden.
Genau.
Und dann jetzt noch die beiden, die kommen. Die sind ja auch verschoben.
Ach ja, stimmt.
Also drei verschobene
Spiele. Ja.
Das ist verrückt. Das ist schon crazy.
Das ist schon krass.
So, und das passt, das fasse ich jetzt einfach mal zusammen, weil das zu meiner dritten Overreaction passt, die jetzt ein bisschen überspitzt ist, aber der Super Bowl muss aufgrund von Covid verschoben werden.
Vermutlich nicht.
Aber was?
Deshalb nicht, weil sie nichts verschieben. Also der Super Bowl
ist nicht verschieben. So. Es ist unverschiebbar. Aber trotzdem müsste man ja wirklich mal diskutieren, was ist, wenn 15 Fälle plus ja, am Tag des Super Bowls oder nach den aktuellen Regeln reicht ja schon in der Woche. Ja. Ja, was machen die denn dann? Also dann hat ein Team irgendwie 15 Starter weniger und das andere nicht.
Ja, dann ist das so.
Dann ist das so, ne?
Dann ist das so.
Ja, dann kann man sich, wie sehr kann man sich dann für den Super Bowl feiern? Ne?
Eine das Menge.
Ja, natürlich, du kannst dich in dem Moment feiern. Also, aber es wird auf jeden Fall durch die Medien gehen, ja, sie haben nur gewonnen, weil. Ja, nein, also dass der Super Bowl verschoben wird, nicht. Aber wie viel schaut es in den Playoffs aus? Das wäre auch mal spannend. Wie gut kann man Playoff-Spiele verschieben?
Ja, auch, ja.
Auch tricky.
Tricky, aber eher.
Ja, das, na gut, das ist auf jeden Fall. Der Super Bowl ist schon Stein gemeißelt mit all den Werbeverträgen und na, das wird nicht gehen. Aber es wird sehr, sehr, also ich bin mir ziemlich sicher, Verantwortliche bei den oder in der NFL haben auf jeden Fall schon ordentlich Schweißausbrüche, wenn sie daran denken. Also die sind gerade gut am Hasseln. Okay, deine zweite Overreaction.
Tyler Huntley bekommt einen Starting-Spot in der NFL im nächsten Jahr.
Ja, ist wirklich eine Overreaction, glaube ich nächstes Jahr noch nicht. Aber ich denke, die Baltimore Ravens werden ja vor einer Entscheidung stehen müssen. Wen lassen wir nächste Woche starten? Lamar Jackson angeschlagen? Schonen wir den noch? Oder lassen wir ihn spielen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Also lassen wir den unerfahrenen Tyler Huntley spielen, der bis jetzt wirklich gut performt hat in seinen Starts, oder den angeschlagenen Lamar Jackson, weil wir ihn brauchen. Und es geht gegen die Bengals, meine ich. Und das wird das wichtigste Spiel der Season, der Regular Season für die Ravens.
Ja.
Das ist wirklich richtungsweisend. So. Und was machst du da? Und ich glaube, Huntley hat genug gezeigt, dass man sagen kann, okay, wir schonen Jackson für die Playoffs, weil wir können mit Huntley das Spiel gewinnen. Und Jackson brauchen wir fit in den Playoffs, wenn wir da reinkommen. Von daher, dadurch, dass ich das glaube, könnte ich mir auch vorstellen, dass er Starter wird in einem anderen Team, aber noch nicht im nächsten Jahr.
Okay.
Okay. Meine ist, Mike Tomlin ist der beste Coach der NFL, weil...
Das ist ja Bill Belichick.
Ja, ich weiß, ich wollte eine Klammer dahinter setzen, aber irgendwie dann... Ja, das hat nicht, Mike Tomlin ist der beste Coach in Klammer nach Bill Belichick der NFL, seit 2007 Head Coach der Steelers und kein Losing Record. Und seit dieser Woche ist er auch wieder bei über 0,5. Ja, mit 7-6 und einem Unentschieden. Das ist krass, weil wenn man bedenkt, wie viel, also letztes Jahr hast du die Steelers ja richtig gehatet.
Ja, ja.
Dieses Jahr hast du die Steelers richtig gehatet. Und sie schaffen es immer wieder, einen positiven Rekord zu haben. Andere Teams mit dem teilweise Talentlevel, was die Steelers haben und den ganzen Baustellen, ja, die gehen bei so einer Season 3, na gut, inzwischen ja 3-14. Ne, oder davor dann halt 3-13.
Ne? Mike Tomlin ist ein überragender Headcoach. Ja. So, das muss man halt mal ganz klar sagen. Man sagt ja teilweise dann wirklich so, Ja, die sind nicht so talentiert, aber es ist ja Mike Tomlins Team.
Ja, genau. Das ist verrückt. Also das ist schon verdammt gut. Ja, Bill Belichick ist der Beste, aber ich wollte an dieser Stelle mal Mike Tomlin
würdigen. Aber Top 3 würde ich schon fast sagen. Also,
ja, so ey, du musst erstmal so viele Jahre am Stück Headcoach bleiben und dann keine einzige Season unter 0,5 zu haben.
Ja.
Das ist schon gut.
Das ist schon krass. Also, okay.
Deine dritte?
Jonathan Allen vom Washington Football Team ist unter den drei besten Interior Defensive Linemen.
Boah, Interior Defensive Linemen. Ui, da muss ich jetzt kurz nachdenken. Ja. Aber ja, doch. Warum nicht?
Ja. Oh. Aaron Donald.
Ja, gut, klar. Chris Jones.
Chris Jones.
Finde ich halt auch mega.
DeForest Buckner. Cam Hayward von den Steelers.
Schon älter, aber Jonathan Allen. Ich habe keine Zahlen für Jonathan Allen. Deswegen, ich vertraue dir jetzt, dass hinter deiner These irgendwas steckt.
Ja, also in dieser Saison finde ich da tatsächlich, gibt es einen Case für Jonathan Allen. Ist der einzige Defense-Liner, der, also er hat die meisten Pressure von da generiert und ist der einzige auch vom Washington Football Team, der da konstant in der Defense-Line performt. Und er ist der beste Defense-Liner in Washington gerade.
Naja, dann gibt es doch einen Case dafür. Aber ja, Aaron Donald, Chris Jones und DeForest Buckner ist schon drei, die auf jeden Fall große Namen mit sich bringen, ja. Aber warum nicht? Wenn wir nur diese Season bewerten, Chris Jones, gut, der war jetzt raus, aber in den Spielen war da, aber war zu wichtig. Aaron Donald ist Aaron Donald. DeForest Buckner kann ich gerade nicht mit Jonathan Allen vergleichen, fehlen mir die Werte für beide so ein bisschen. Aber er spielt eine mega krasse Season und hat es auch hier verdient, gewürdigt zu werden.
Mehr wollte ich herum gar nicht.
TJ Watt bricht den Sack-Rekord. Den der Pittsburgh Steelers hat er schon gebrochen mit seinen jetzigen 17,5. Der hat vorher James Harrison gehört. Cooler Spieler. Alle, die sich, es gibt vielleicht so ein paar junge Hörer, die kennen ihn gar nicht, aber haben sie es verpasst. Wenn er immer in seinem Baumwoll-Jogginganzug, ja, da irgendwie die Gewichte gestemmt hat und geschwitzt wie ein Bär. Ne, krasser Spieler, richtig nice. Ja, aber den Rekord hat Watt gebrochen mit 17,5. Der Rekord in der NFL, den hat Michael Strahan aufgestellt. Giants. Ja, Giants-Spieler 2001. Und dafür. Wie viel hat er? Er hat 22,5 und TJ Watt bräuchte 23. Er hat jetzt 17,5, 5,5 Sacks in drei Spielen. Es geht ja auch um Regular Season. 5,5 in drei Spielen.
Gegen wen spielen die?
Boah, komm schon, ich dachte, ich bin hier prepared. Warte.
Das wäre schon wichtig. Spielen sie gegen die Bengals, sage ich ja.
Sekunde. So, Steelers. Geil. So. Gegen die Chiefs. Gegen die Browns. Gegen die Ravens. Ravens fehlt immerhin der Superstar-Tackle.
Ja, aber die Chiefs-Offense-Line ist gut. Die Browns-Offense-Line ist auch das Beste, was die noch haben.
Schwierig.
5,5 ist schon viel. Ich sag nein.
Er braucht ein Ausnahmespiel.
Ja, genau.
So eins, was man nicht planen würde, wo man nicht sagen würde, boah, krass, das ist jetzt 3 Sacks macht, hätte ich nicht gedacht in dem Spiel. Sowas braucht er. Aber es ist nicht unmöglich und es ist eine krasse Leistung und damit bringt er sich auf jeden Fall. Also wenn er das bricht, dann ist er Defense Player of the Year. So,
ja.
Dann
ja.
Punkt. So, ja. Wenn das nicht jetzt schon ist mit den 17,5. Und ein paar würde er noch holen.
Also auch zwei.
Nicht groß geschrieben. Okay, alles klar. Kommen wir zum, das war's, ne? Wir haben beide das drei. Kommen wir zu Stardom und Sidem. Ich schreibe mir immer auf, wen ich letzte Woche so hatte. Und bei dem Stardom kann ich ja für uns beide sprechen.
Ja, und ich hatte Cam Newton als Sid.
Ja, das hatte Rushing Yards. Wie viele Punkte hatte? Hast du
ich hab's immer noch nicht.
Aber das
hast du mich am Anfang der Folge
71 Rushing Yards ist schon Touchdown, das wird reichen für gute Punkte. Ja. Mike Gesicki, 6,8 Punkte. War das ein guter Start?
Für einen
Titan ist schwierig.
Für einen Titan ist okay, aber in Wahrheit nein. Also das war kein guter Start.
Ja, wenn man dann bedenkt, so Kelce hatte irgendwie 36, Andrews hatte 30 und
Dalton
Schultz, den ich aufgestellt habe, der hatte 15,6. Also
Dalton Schultz ist halt auch eine Maschine. Ne? Es gibt jemanden, der hat natürlich auch als Fantasy-Tipp Dalton Schultz abgegeben.
Aber jetzt muss man sagen, ein Touchdown mehr und das wäre ein guter. Ne?
So. Ja, so ist das halt oft. Ein Touchdown mehr und man gewinnt ein Spiel.
So ist das. Und bei Titan aber halt noch viel mehr.
Ja.
Habe ich das Gefühl. Okay, wer ist dein Start?
Greg Reynolds, der Running Back der Detroit Lions.
Ah, bin ich richtig froh, dass ich den hier auch stehen habe, aber mir noch ein Backup überlegt habe.
Sie spielen gegen die Falcons und er hat sich in den letzten Wochen abgeliefert.
Absolut, völlig verdient. Völlig verdient. Hängt ein bisschen vielleicht auch davon ab, ob Williams zurückkommt. Ja. Swift ist definitiv raus, aber Williams, schwierig. Also Swift ist sehr wahrscheinlich raus und ich glaube, selbst wenn er spielen könnte, wären die Lions nicht so dumm, ihn jetzt zu verheizen.
Genau.
So. Aber wenn Williams kommt, müsste er sich das teilen. Könnte ich mir einen 50-50-Split vorstellen. Von daher. Selbes gilt dann für meinen Backup-Pick, weil ich hatte auch Craig Reynolds, aber ich habe irgendwie geglaubt, dass du den nimmst. Das wäre Tyler Huntley aufgeschrieben. Wenn er spielt, wenn die Baltimore Ravens sagen, Lamar Jackson, der ist noch nicht ganz fit und so weiter und wir vertrauen Huntley und das ist nicht so unwahrscheinlich, das ist der perfekte Fantasy-Quarterback.
Ja, definitiv.
Er kann laufen. Der Fantasy-Quarterback. Und er kann auch ganz gut werfen.
Genau, also das ist schon okay, was der macht. Also ja, finde ich gut.
Der undrafted Rookie Tyler Huntley ist praktisch Cam Newton Premium.
Ja, genau.
Auch ich den Satz mal so sage, habe ich nicht gedacht. Aber gut. Also, Craig Reynolds und Tyler Huntley von uns beiden. Und kommen wir zum Sidem. Dein Sid war Cam Newton, meiner war Cortland Sutton und das hat funktioniert, weil der hatte wieder nur 2,2 Punkte.
Er hat eine konstante Leistung gebracht.
Er hat 7 Targets gehabt, also er wurde 7 Mal angeworfen, hat nur 2 gefangen für 12 Yards und kein Touchdown.
Ja. Ist gerade echt nicht gut, was er macht.
Er läuft nicht. Ja. Aber er musste auch zwischenzeitlich mit Drew Lock leben. Ja, und mein Sid diese Woche, Chuba Hubbard. Ich habe echt gehofft, dass er Chris McCaffrey ersetzen kann. Also natürlich nicht auf dem Niveau, aber dass er schon der Number One Back ist und auch der Main Guy. Aber ist nicht so.
Er leidet halt auch darunter, dass Cam Newton eigentlich nur laufen kann selber effektiv und dass die Panthers Offense einfach nicht in sich schlüssig ist und nicht funktioniert.
Und er leidet darunter, dass Abdullah relativ viel zu tun bekommt. Ja. Und Passing Downs 4 von 4 für 48 Yards und Touchdown inside der 10 wird auch er eingesetzt. Also Hubbard sieht immer mehr Workload durch seine Hände gleiten. Der ist da nicht die Lösung. Aktuell ist er ja auch noch ein Rookie. Ne?
Ja,
von daher, startet ihn, weil er ist nicht der Ersatz für Christian McCaffrey.
Genau. Also setzt ihn, startet ihn nicht.
Ja, so. Setzt ihn.
Ja.
Nee, startet ihn nicht, genau.
Ja.
Deiner, dein Sinn.
Carson Wentz. Als Patriots Hate dafür, dass die Colts gewonnen haben. Nein, also die Colts sind ein Running Team.
Punkt.
Sie spielen gegen die Cardinals, die den Run nicht verteidigen können. Also werden sie noch weniger aufs eigene Passing Game setzen. Ja. Und Carson Wentz hat nicht gut gespielt.
Ja, absolut nicht. Und für mich ist dieser krasse Faktor gewesen nach seiner Interception.
Ja.
Wie gesagt, ey, wir laufen nur noch.
Ja, richtig.
So. Und warum, ich sehe ja keinen Grund, warum man ihm jetzt mehr vertrauen sollte.
Ja, absolut. Deswegen.
Okay.
Ich würde sagen, haben wir es für diesen Dienstag.
Ey, wir haben es für diesen Dienstag.
An dieser Stelle. Ey, wenn euch unsere Folgen gefallen, sagt es allen weiter. Florian Ferle hat uns jetzt geteilt und wir teilen das natürlich auch an dieser Stelle. So wollen wir das haben. So wünschen wir uns das.
Ey, gut schon, Flo.
Ja, vielen lieben Dank dafür. Es kommen eine Menge Sonderfolgen. Also es kommt jetzt noch eine Sonderfolge für Heiligabend. Am Donnerstag kommt noch eine Folge. Und also unsere reguläre Donnerstagsfolge. Ey, liked unsere Kanäle. Und bewertet uns bei Spotify. Wenn ihr uns schon hört, Spotify hat jetzt diese Ratings freigegeben. Noch nicht deutschlandweit, also bei einigen erst. Aber wenn ihr das könnt, bewertet uns bitte. Das würde uns sehr freuen.
Ah, nice, das können nicht alle? Weil ich habe das
könnte ich alle.
Ich habe das gesucht und ich so, hey, warum wird mir das nicht angezeigt?
Nee, die haben es noch nicht komplett ausgerollt. Es sei denn, du hast uns weniger als 30 Sekunden gehört. Das ist nämlich die Regel. 30 Sekunden, ab 30 Sekunden kannst du einen Podcast bewerten. Wenn du dieses Rating freigeschaltet hast.
Ah, okay. Na gut, nee, das. Ja. Also, ich meine, man hört seine eigenen Folgen nicht selber, aber doch.
30 Sekunden haben wir mal reingehört.
Also deswegen. Deine Sonderfolgen, wo ich nicht dabei war, die haben wir alle durchgehört. Ja. Und Björn habe ich sogar zweimal gehört, auch zur Vorbereitung. Deine mit ihm. Also das kann nicht sein. Okay, alles klar.
Top. Das letzte Wort hast für immer du.
Ich habe nichts mehr zu sagen, außer. Nö, ich habe gar nichts mehr zu sagen. Ich dachte, ihr hättet noch was zu sagen. Ey, viel Spaß heute beim Football gucken. Falls ihr die zwei Spiele sehen wollt oder sehen könnt, es euch möglich ist, arbeitstechnisch die Nacht nicht zu schlafen, dann viel Spaß dabei. Und wir hören uns wieder am Donnerstag. Macht's gut, ciao.
Tschö.